Pass mal auf, liebe Leute. Habe ich jetzt das ganze schöne, den ganzen schönen Start auch gar nicht drin, ne?
Ja. Der ist jetzt dahin.
Wartet kurz. Ich regel das. Moment. Warte, wie geht das?
Ich regel das.
Warte. Jetzt hier gerade total ernst. Es funktioniert nicht. Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut.
Hallo ihr Lieben.
Houston, wir hatten ein Problem. Hallo lieber Frank.
Ja, hallo ihr zwei.
Also, wir haben uns schon, sagt mal Leute, eine Viertelstunde.
Ja, ungefähr.
Vielleicht so ungefähr, ja.
Echt nett unterhalten. Der Frank hatte heute Morgen locker eine halbe Stunde, die er irgendwie doof in den Himmel geguckt hat, weil wir unbedingt Michael überraschen wollten, damit ihr den Überraschungsmoment, dass der Frank zu Gast kommt, auch mithört und ich mir das Gesicht von Michael angucken kann. Und dann haben wir nicht auf Aufnahme. Ich kann es gar nicht, ich muss mal. Haben wir nicht auf Aufnahme gedrückt. Und ich hatte gerade die Situation, mir ist richtig warm jetzt. Ich hatte gerade die Situation, das den beiden sagen zu müssen, nachdem ich es festgestellt habe. Das sieht ganz anders aus. Guck mal, so sieht das aus, wenn man aufnimmt.
Mega mäßig.
Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Frank, Michael, schön, dass ihr beide schon da seid. Total schön, diesen Quatsch, den wir jetzt gleich erzählen, nochmal mit euch zu machen, weil mit euch kann ich es machen. Ich kenne genug Leute, die hätten jetzt schon aufgelegt.
Ach, naja, Dinge passieren im Leben, weißt du? Also, wem ist sowas nicht schon mal passiert? Ich glaube, wenn du die YouTube-Foto-Community so fragst, die da bei YouTube was machen, wie viele haben schon Dinge aufgenommen, der Ton war nicht an? Oder schlecht? Oder weißt du gerne was?
Absolut.
Ganz normal. Ja, und beim Podcast ist dasselbe. Es passieren halt immer Dinge.
Jetzt müssen wir nur. Na? Gut, also die Aufnahme läuft ja schon wieder die ganze Zeit, ne? Ist klar. Jetzt müssen wir nur die ganze Zeit daran denken, dass alles, was wir schon gesprochen haben, niemand weiß.
Das ist richtig.
Wir haben so schön angefangen, ne? Das war so der erste Start. Frank, wir haben ja gar nicht gehört, weil wir ein bisschen später angerufen haben. Das war so der erste Start, wo ich gedacht habe, ja, so jetzt, Fotografie tut gut, jetzt kommen wir aus diesen Kinderschuhen der Veränderung raus und moderieren hier toll rein, dieses geile Lied von Michael. Das wiederholen wir nächste Woche dann nochmal, was wir dazu gesagt haben, das war nämlich wirklich wichtig. Aber und dann sowas. Das ist doch scheiße. Also, lieber Frank, schön, dass du da bist. Lieber Michael, schön, dass du da bist. Den Frank haben wir überraschungseingeladen und der Michael wusste davon nichts bis vor 20 Minuten. Weil wir nicht nur Fotografie tut gut ein bisschen umgebaut haben, wir nennen Fotografie tut gut wieder eben so, nehmen wir Wording zumindest das 2.0 raus. So, das ist jetzt gut. Wir lassen es in den Suchen mit drin, damit man es unterscheiden kann bei Spotify und so. Aber Fotografie tut gut ist jetzt Fotografie tut gut. Schön, dass der Michael dabei ist und sich so langsam eingroovt. Ich finde es ganz geil, wie die Solo-Episoden sich entwickeln. Also, ihr habt erst eine, ne? Zwei, genau. Wie die sich entwickeln. Ich finde es so ein bisschen, Frank, ich weiß nicht, wie du das siehst, Michael Wohlleben. Kennst du Peter Wohlleben, Frank?
Ja.
Ne? So Peter und der Wald. Mhm. Ich finde, ist so ein bisschen Michael Wohlleben, wenn man so zuhört. Und ich finde es total schön, diese Parallelen zu finden. Und ich nehme mich dann zurück und Technik catcht mich immer zur Hälfte. Manchmal auch richtig, aber manchmal auch gar nicht. Und es ist egal, ich höre halt gerne zu und finde es halt total geil, wohin wir kommen. Und wir haben gleich aber dann doch auch noch ein bisschen mehr verändert. Und deswegen habe ich den Frank mal dazugehört, damit der Frank den Michael und der Michael den Frank ein bisschen kennenlernt. Weil der Frank hat auch eine neue Projektidee, die er jetzt zum zweiten Mal erzählen muss. Es tut mir leid. Hallo Frank, herzlich willkommen.
Hi. Ja, ihr zwei. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr und ich freue mich auch sehr, dass wir ein bisschen was zusammen machen wollen, von dem der Michael nichts wusste bis eben und ja auch noch nicht so richtig was weiß, aber irgendwas ist ja immer. Ich habe irgendwann mal Falk angesprochen vor ein paar Wochen und habe gesagt, du sag mal, ich würde mir eigentlich gerne einen Teil deiner Podcast-Titel klauen, denn ich würde gerne Reisen tut gut machen. So. Und dann sagte der Falk, ja, das können wir doch irgendwie unter einem Dach vielleicht tun. Das ist überhaupt nicht das meine Intention gewesen. Ich wollte nur einfach sagen, Falk, ist das in Ordnung, wenn ich das tut gut hinten bin zu einem weiteren Podcast? Ja, und da ich glaube, dass ich zum Thema Reisen so ein bisschen was zu erzählen habe, also neben auch den vielleicht klassischen Reisetipps und so weiter, auch was einem beim Reisen persönlich weiterbringt, und damit in der Regel gut tut, möchte ich da ein neues Projekt starten. Genauso ist es.
Superschön. Und die Gemeinsamkeit, von der wir sprechen, ist halt der Name und das Hosten der, das Hosten stimmt gar nicht. Das Posten der einzelnen Episodencover pro Sendung bei Podcast hören tut gut, um da eine weitere Möglichkeit der Rückmeldung zur Diskussion zu finden. Das ist sicherlich verglichen mit, weiß ich nicht, Herrn Wiesner und Co. ein kleiner Kanal. Aber ich finde, und deswegen finde ich uns drei da sehr, sehr treffend, ein Kanal, der eine sehr persönliche Community hat. Also sowohl bei Michael aus den Musikerkreisen als auch bei mir aus dem alten Fotografie tut gut, heute ja aus unseren gemeinsamen Tätigkeiten bei Fotografie tut gut. Schon inzwischen gibt es auch neue Hörerinnen und Hörer von Leben tut gut. Das ist total schön zu hören. Und jetzt noch von Frank, diese einzelnen Communities, die wir da zusammenführen, die sind halt sehr persönlich. Also wenn ich Menschen treffe, Frank, die wir nicht sehen, wenn wir beieinander stehen, sondern, keine Ahnung, bei irgendeinem Foto-Event, irgendwer kommt immer und muss mir sagen, dass er dich kennt. So, weil er weiß, wir mögen uns und wir hängen rum und so. Und das sind aber oft, ich will nicht sagen ähnliche Menschen, aber so ein Grundwert-Ähnlichkeit gibt es einfach da. Und das schätze ich halt total. Und wenn wir da irgendwie die Energie ein bisschen zusammenlegen und gemeinsam gucken, dass wir die Dinge dort posten, dass wir vielleicht hier und da auch irgendwas, ich meine, man kann ja spielen, man kann ja in Stories sich gegenseitig Fragen stellen, weiß der Teufel. Also wir können da ja ein bisschen das als Spielwiese benutzen. Und ich habe immer das Gefühl, dass unsere Community sich ganz gut vertragen, wenn die sich treffen auf der Fotopia, wo auch immer wir uns schon gesehen haben. Ja, und deswegen glaube ich fest, dass das eine gute Idee ist.
Da freue ich mich sehr drauf. Und tatsächlich glaube ich, und das ist ja ein großer Vorteil von diesem, ich will das nicht in der Öffentlichkeit stehen nennen, weil das ist vielleicht ein bisschen großes Wort dafür, aber das, was wir tun, ist ja so eine Art Einbahnstraßenkommunikation beim Podcasten. Und das gilt für alle anderen Kanäle, die wir benutzen ja auch. Also egal, ob ihr jetzt bei Instagram was postet oder ob ich bei YouTube was mache oder wo auch immer. Und nichtsdestotrotz kriegen Menschen natürlich darüber mit, wie man so tickt, weil das ist ja nicht immer streng am Thema. Also ich höre es ja auch bei euren Podcasts. Das ist ja, ich meine, klar, der Grundtenor ist natürlich einmal fotografieren und einmal leben. Das ist ja logisch. So, aber natürlich schwingen da Dinge mit durch. Und dadurch trifft man natürlich im Zweifel auf Menschen, die so ähnlich ticken wie man selber. Wenn man eher so einen ganz allgemeinen dokumentarischen Podcast machen würde, so ein bisschen wie Geschichten erzählen, ja, gibt es sehr gute, finde ich, nach wie vor. Ja gut, da ist halt die Persönlichkeit sehr zurückgestellt, weil das sind eigentlich professionelle Sprecher, die irgendwas einsprechen und die nach einer Art Skript das Thema beackern. Da hast du natürlich alle Couleur dabei. Und deswegen glaube ich, hast du recht, wir treffen schon auf Menschen mit ähnlichen Werten in aller Regel, wenn wir unsere Communities treffen, weil wir wahrscheinlich selber auch ähnliche Werte vertreten.
Genau, da ist gerade im Gespräch vorher was entstanden, was ich jetzt ein bisschen triggern möchte, aber das passt ganz gut dazu, finde ich. Zu so einer Gemeinsamkeit auch. Also nicht nur, was die Menschen um uns herum angeht, das strahlt ja ab, für die gilt das wahrscheinlich auch, aber auch für dich, mich und den Michael. Du hast, glaube ich, den Frank gefragt, wie...
Genau, wo das sehr schöne Logo, das Falk mir gestern schon geschickt hat, genau, für Reisen tut gut, herkommt, genau.
Ja, das kommt aus dem Rechner. Ich habe das bei ChatGPT erstellt.
Bevor Frank die Geschichte erzählt, weil darüber möchte ich auch kurz sprechen, weil ChatGPT ist ein Riesenangstthema. Und gleichzeitig aber auch für viele Leute ein Interessensthema. Lass uns da gleich drauf eingehen, aber ich möchte kurz das als Argument nehmen. Mir sagen sie immer, boah, bist du so, also die genießen das, aber fragen gleichzeitig, was bist du so offen mit so intimen Themen? Also ich grenze ja manche Themen noch aus, weil sie einfach ein Problem machen, wenn man sie öffentlich bespricht, dann wirst du irgendwie zensiert und keine Ahnung. Wäre jetzt für mich aber auch kein großes Problem, aber wenn ich irgendwelche Tumorerkrankungen mal hatte mit 29, dann erzähle ich das den Leuten, weil ich glaube, dass wir davon alle profitieren können, wenn wir diese Dinge erfahren, ohne sie selber erleben zu müssen und so. Also mit den Dingen im Leben offen zu sein, hat mir bis jetzt nur Gutes getan. So. Das heißt, da hängt irgendein Punkt der Ehrlichkeit irgendwie oder des Offenseins oder so als vielleicht sogar eingebaute Leidenschaft. Der Michael, wir bauen für seine Solo-Folgen, das Konstrukt klingt sehr gechannelt, das ist natürlich Quatsch, aber wir haben uns überlegt, okay, die Solo-Folgen, Sprechstunde mit Doc Michael. Michael hat D-OC auf dem Nummernschild, weil er in der Band schon sehr, sehr lange der Doc genannt wird. Ich glaube, du hast es sogar auf der Bandjacke stehen. Auf der Bandjacke.
Ja, genau. Und auch wenn ich mal nach dem Autogramm gefragt werde, schreibe ich Doc hin.
Ach, echt?
Ja, ja.
Ach, krass.
Das steht auch hinten, auch auf den Karten steht ja manchmal, eigentlich auf jeder Karte steht hinten Gesang, Gitarre, Hubi und so weiter. Und da stehen dann die Namen drauf. Steht bei mir auch Doktor, steht gar nicht Michael, glaube ich.
Ach Quatsch.
Steht das? Ich weiß gar nicht, ob es dabei steht oder ob es tatsächlich gar nicht da steht.
Kannst du mir vielleicht ein Autogramm mitbringen, dann kann ich mal nachlesen.
Ich habe Geist dabei.
Was kannst du? Dreht sich um und packt in die Tasche. Und der Frank möchte eins geschickt haben, genau. Und
kriegt doch.
Voll geil. So, also jetzt hat wir diesen Doc Damen dann irgendwie konstruiert. Ich fand's voll geil. Fotosprechstunde. Michael ist, hat so ein bisschen einen nerdigen Anteil. Ist, glaub ich, ganz, du verstehst das positiv, ne?
Also, ja, alles in Ordnung. Ja.
Wie habe ich es gerade formuliert? Wir haben ein Problem mit dem Logo beim Frank. Da hat der Michael schon die Aufgabe bekommen. Kannst du das bitte reparieren? Ich verstehe mein Mischpult nicht. Habe das ganze Internet leer gelesen. Michael drückt auf drei Knöpfe, sagt, guck mal, musst du da drücken. Aber nicht, dass er es kennt. Er findet es dann raus. Ich muss Audiopaneele an die Wand bauen. Guckt mir die Ecken an und sagt, das geht nicht. Und er sagt, klar geht das, dann musst du nur da. Okay, Michael kommt und hilft. Michael Doc Damen. Was macht der in der ersten Solo-Sendung? Ach so, ich wollte übrigens ein bisschen noch mal was klarstellen. Das ist jetzt nicht so, weil ich irgendwie so gut mit irgendwas bin und irgendwie, das war ein Missverständnis. Der Nachbar, der Typ in meiner Band, der Kollege dachte irgendwie, ich wäre irgendwie aus dem Dorf, der Sohn vom Arzt,
genau,
das hast du gesagt.
Genau.
Aber das hat gar nichts damit zu tun. Also der zerbricht das ganze Konstrukt im Rahmen der Ehrlichkeit. So. Und der Frank geht hin und wird gefragt, ey, wie hast du denn das geile Logo gemacht? Und der Frank sagt, ChatGPT. Und diese Ehrlichkeit, deswegen feiere ich euch. Finde ich geil. Deswegen sitzen wir hier.
Ja, der Frank hat eben ja schon zu Recht gesagt, Ehrlichkeit wäre am längsten. Ich glaube auch, das ist einfach so. Also allein die Tatsache, dass man sich ja selber auch ein, wenn man zumindest ein bisschen auf seiner eigenen Werte Wert legt, macht man sich auch einen wahnsinnigen Stress, wenn man irgendein künstliches Konstrukt um sich herum aufbaut, dass man die ganze Zeit beschützen muss und bei jeder Äußerung aufpassen muss, dass man es nicht zerbricht. Da habe ich gar keine Lust oder Energie für irgendwie.
Ja, und besonders so Menschen, die jedem was anderes erzählen.
Wie
anstrengend
ist
das? Sich zu merken, wem man was erzählt hat. Also ja, ich meine, wie viel Gehirnkapazität muss man dafür vorhalten oder irgendwelche Notizen machen? Das ist ja alles viel zu anstrengend.
Ja, dafür bin ich auch zu faul.
Man muss ganz gerne noch ganz offen sagen, wenn man irgendwas nicht weiß oder irgendwas nicht kann, das ist doch ganz normal. Also nicht jeder kann alles. Und das ist ja auch gut so. Stellt euch vor, alle Menschen wären perfekt und könnten alles perfekt. Ja gut, dann wäre irgendwie auf diesem Planeten ganz merkwürdigslos, glaube ich.
Ja.
Insofern ist doch total cool, dass es Menschen gibt, die können das eine und andere, die können das andere.
Das ist so. Und klar gibt es, ich will das gar nicht verteufeln. Es gibt natürlich auch Projekte, in denen das Sinn macht. Also ich habe kürzlich, ich möchte jetzt Name-Dropping, nee, geht nicht. Die habe ich das erzählt, glaube ich. Ne? Ich habe ohne Mikrofon gerne mit Namen. Ich habe einen Kumpel, wir sehen uns ab und zu. Und der arbeitet zum Beispiel hin und wieder oder hat hin und wieder mit einem großen Entertainer, der jetzt zurück auf die Bühne kommt, gearbeitet und sagte, dass das ein unfassbar zuvorkommender, cooler, intelligenter, netter Typ wäre, der gar nicht so richtig witzig wäre im Alltag, der aber sonst Comedian ist und der auf der Bühne komplett eine Rolle bekleidet. Und natürlich gibt es Momente, wo das so sein darf. Aber ich liebe das total, wenn ich das Gefühl habe, so hinter die Kulisse schauen zu können. Und ich liebe das, wenn ich wie bei dir, Frank, jemanden kennenlerne und merke, ach krass, ja okay, der ist einfach genauso wie immer. Ob der jetzt ins Mikrofon quatscht oder bei seinen Live- oder Bildbesprechungen in seinem bunten Studio sitzt oder was auch immer da ist, ist der gleiche Typ und das feiere ich halt. Ne? Das ist halt, dass man weiß, woran man ist. Das ist schon schön. Ja.
Ja, aber ich glaube, also du hast ja vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, dass du sehr gern auch allein bist. Das ist bei mir auch so. Mhm. Und ich sage ganz häufig zu Menschen, ich bin eigentlich schüchterner norddeutscher Jung. Lachen die alle?
Ich habe auch
gelacht. Da sage ich, das stimmt wirklich. Da habe ich vielleicht sowas ähnliches wie eine gespaltene Persönlichkeit. Mir ist auch schon vollkommen klar, dass man, wenn man Reiseveranstalter ist oder Tourguide oder wie auch immer wir das nennen wollen, was ich da mache, oder Fototrainer ist Wurst, ja, dass man da auch verantwortlich ist für eine gute Zeit. Ja? Und dass ich da auch ich will nicht sagen in die Rolle, also ich mache denen nichts vor, aber ich bin jemand anders, als wenn ich privat bin. Ja, das kann man ganz offen so sagen. Das ist garantiert so. So, und ich würde nicht sagen, dass ich mich da verstellen muss für, nee, aber ich bin halt eigentlich tatsächlich schüchtern. Also ich mag es einfach ganz gerne, allein zu sein und von nicht einfach Menschen angesprochen werden, ungewollt und so. Aber ich kann natürlich da auch so reisen, sehr offen sein und dann auch Menschen an vielen Stellen die Tür öffnen zu irgendwas, ja, und mich da auch anders dann verhalten. Aber das gehört wahrscheinlich beides zu mir irgendwie.
Ja? Du bist facettenreich. Und eigentlich sind wir alle facettenreich. Wir müssen die Facetten nur zulassen. Also wenn ich unseren Profs in der Psychologie glauben darf, dann ist es so, dass wir unsere Facetten zulassen müssen, dass es aber nicht so ist, dass jemand, dass es Menschen gibt, die nicht viele verschiedene Facetten haben. Also nur schüchtern, nur extra Intro, das ist alles, das gibt's eigentlich so nicht. Ne? Und bei dir ist ja wirklich so. Also ich kenne aus, ich meine, wir haben unglaublich viel Kontakt über die digitalen Medien gesehen, haben wir uns auch ein paar Mal, aber nicht jetzt 100 Mal. Aber aus jedem einzelnen Treffen, wo wir uns Zeit füreinander genommen haben, kenne ich Momente, wo du so durch die Welt guckst. Also wie heißen diese, wo haben wir gefrühstückt? Wie heißt dieser schöne Laubengang? Nee, wie heißt denn das da?
Alsterarkaden heißt es.
Alsterarkaden, ja, da sind ja so, wie nennt sich das denn, so Rundbögen. Das hat ja alles was vom Hamburg der 60er Jahre. Da ist dann so ein Café und dann guckst du auf das Wasser. Ist das die Alster auch da vor dem Rathaus? Nee, ne?
Ja, das ist der Alsterfleet. Das ist im Prinzip die Verbindung zwischen der Alster und der Elbe.
Ah ja, okay. Der Anfang davon, ne? Genau.
Niemand saß mir also da, wo die genau, das ist der Anfang davon, wo die Alster dann in die Elbe mündet. Das ist natürlich geschleust aufgrund der Tide
der Elbe. Genau. Ja. Und da haben wir gesessen und gefrühstückt irgendwie. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, da ich mich gut dran erinnere. Eigentlich waren wir beide ganz schön im Stress. Und eigentlich haben wir uns ganz schön Zeit genommen für diesen Moment. Und dazwischen gab es immer wieder den Moment, wo der Frank so an seinem Getränk nippt und dann so irgendwie aufs Wasser rausguckt und so richtig durchatmet. Und das schätze ich halt sehr. So, aber mir ist gerade aufgefallen, während ich gesprochen habe, ich muss einmal kurz noch dazwischen gehen, moderatorenmäßig. Wir sind jetzt bei 16 Minuten. Wenn ihr noch nicht abgeschaltet habt, es gibt immer wieder Neuhörer und es ist mir unglaublich unangenehm, dass ich schon wieder vergessen habe. Ich finde es nämlich nicht gut, wenn wir immer davon ausgehen, das machen wir in unserer ganzen Bubble im Moment sehr häufig, dass jeder, der zuhört und jede, die zuhört, weiß, wer die alle sind. So, wenn es bei Fotografie tut gut, wahrscheinlich haben die meisten inzwischen mitbekommen, dass ich Fotografie tut gut irgendwie schon 1000 Jahre mache, dass der Michael jetzt dazugekommen ist, vielleicht auch nicht. Der Michael ist Berufsmusiker und hat eine Musikschule und ist unglaublich engagiert und beruflich voll gesettelt im Thema Musik. Du machst auch Studiomusik, wenn mal jemand einen Studiomusiker braucht und so. Ne? Hast verschiedene Bands, bei denen du noch ein bisschen, aushilfst ist das falsche Wort, mitspielst.
Ja, genau.
Kann man das so sagen? Das klingt so ein
kleiner. Nee, das kann man schon
so
sagen.
So, und der Frank ist Veranstalter, Reiseveranstalter für Fotoreisen und vielleicht auch mehr. Und Frank ist Fototrainer und hat sowohl Fototrainer unterwegs in seinem Namen, als auch er selbst steigt in den Flieger und begleitet Fotogruppen. Nicht nur nach Paris, um dort, keine Ahnung, in der Eiffelturm und die Seine zusammen zu fotografieren, sondern er hat auch so verrückte Reiseziele, so außergewöhnliche Reiseziele wie Georgien, Tuschetien, wie spricht man das aus, Frank?
Ja, das stimmt schon.
Tuschetien.
Ja, das ist eine Bergregion in Georgien.
Genau, aber auch das klassische Island. Also es gibt ganz viele Reisespots, die man mit dem Frank fotografisch bereisen kann. Und ja, das wollte ich jetzt mal kurz einwerfen, weil wir müssen es ein bisschen angewöhnen, finde ich, Michael, aufzupassen, dass wir die Neuhörer mit abhören. Das ist mir abholen. Das ist mir neulich auch bei unseren anderen Kollegen, die alle so podcasten, aufgefallen, dass ganz oft irgendwer zu Besuch kommt und wir davon ausgehen, dass unsere und eure Heiligkeit bekannt ist.
Davon gehe ich jetzt wirklich nicht aus.
So, deswegen, also, weil ich möchte langsam so ein bisschen, also erstmal werde ich mich jetzt gleich ein bisschen zurücklehnen und euch ein bisschen mehr das Gespräch geben, weil kennenlernen müsst ihr euch. Franke und ich haben uns so viele Frikadellen an, ins und übers Ohr gelabert, dass ich glaube, dass wir uns inzwischen ganz gut kennen und einschätzen können. Und ich möchte dem Projekt von Frank auch noch ein bisschen Raum geben. Vielleicht darf ich diese Moderationsstrecke an dich geben, dass du, Michael, ein bisschen aus dem Frank rauspopelst, was mit Reisen tut, gut so wird. Und währenddessen hat der Frank vielleicht auch noch ein bisschen was und ich lehne mich ein bisschen zurück und mache vielleicht noch einen Kaffee.
Ja, Kaffee, wobei mein Kaffee ist noch relativ voll, aber man kann es dir ja schon mal einmachen in der Zwischenzeit.
Ich ziehe mal meinen Pegel runter, sonst laber ich so viel dazwischen. Ich kenne mich gut, bis gleich.
Sehr gut. Ja, mega. Ich freue mich da total drauf. Ich bin sehr gespannt. Also ich meine, dass du viel reist, Fotoreisen machst und sowas, das ist ja also kaum zu übersehen, ne? Das verfolge ich natürlich auch bei Instagram und bei Franks Schnack und so weit, es irgendwie in die Öffentlichkeit vordringt, verfolge ich das auch immer sehr gerne. Also Reisen tut gut, wenn ich jetzt so überlege, okay, worüber sprechen wir bei Fotografie tut gut, worüber spricht Falk bei Leben tut gut? Wie hast du schon ein relativ klares Konzept, worüber du sprechen willst? Oder ist das ein Arbeitstitel, in dem du dich in aller Breite austoben willst? Irgendwie, also, ja, genau, wie hast du einen konkreten Plan oder einen groben Plan, was du so vorhast da drin? Also, es klingt auf jeden Fall erstmal nach etwas, was ich mir auch sehr gerne anhören werde. wollen werde, so rum, genau. Aber genau, erzähl doch gerne mal, was dir so vorschwebt.
Ja, also ich habe natürlich ein bisschen mehr als einen groben Plan. Aber wer meine Projekte kennt, der weiß auch, gut, an manchen hänge ich ja sehr stoisch, so an der Bildbesprechung bei YouTube mit 550 Folgen, hänge ich wirklich sehr, sehr am Konzept. So. Aber vielen anderen Dingen habe ich ja oft dann auch einfach Dinge verworfen und nochmal anders gemacht. Wenn du mich jetzt heute fragst, was ich da tun möchte, dann sind so ein paar Dinge. Ich möchte auf jeden Fall von Reisen was erzählen. Also ja, also von Reiseerlebnissen was erzählen. Ja? Also wie... wie das so abgelaufen ist, was ich da so erlebt habe, wie das so gewesen ist. Ich möchte bei diversen Dingen erzählen, wie so erste Male sind. Also wie ist es, das erste Mal nach Afrika zu reisen? Ja, also was macht das mit einem? Also sowas zum Beispiel. Ich möchte natürlich so ein paar Dinge erzählen, die das Reisen angenehmer machen. Also wie kann ich selber dafür sorgen, dass das Reisen angenehmer ist? Ja? Und ja, wie soll ich sagen, ich werde so ein paar Tipps geben, wie man sein Handgepäck mit in den Flieger bekommt, obwohl es eigentlich nicht in den Flieger einsteigen sollte.
Okay, ja. Verstehe.
Und was man selber mitnehmen sollte auf Reisen, was man unbedingt braucht, von dem man wahrscheinlich nicht weiß, warum man das unbedingt braucht. Ja, also es hat wahrscheinlich außer mir nur noch ein weiterer von 100 dabei. Und ich wette, es wollen eigentlich fast alle 100 dabei haben. Sie wissen es nur nicht. Also solche Dinge, ja. Also und natürlich aber auch von Dingen, die mich beeinflusst haben irgendwie beim Reisen, wo ich geerdet worden bin, wo ich verstanden habe, dass das ewige Gemeckere in unserem Land, was ja doch sehr präsent ist, ständig muss man sagen, und zu sehr unterschiedlichen Themen, warum das eigentlich ein Gemecker ist, was uns nicht zusteht, ja, sondern warum, wenn man mal woanders hinreist, man ein Gefühl dafür bekommt, dass andere Menschen andere Probleme haben und dabei oft sehr entspannt leben oder auch sehr glücklich, nach außen hin zumindest, so, und manchmal auch nach innen, also an vielen Stellen kenne ich natürlich Menschen auch über Jahre, weil ich immer wieder vorbeigekommen bin. Ja, also Dinge. Ja. So, also ich bin da nicht so ganz festgelegt, aber ich habe hier so ein paar Arbeitstitel und so ein paar Themen aufgeschrieben. Ich habe eine erste Folge produziert, die kommt jetzt nicht morgen online. Das dauert jetzt noch einen kleinen Moment. Und ich habe die anderen soweit ausgearbeitet, dass ich versuchen werde, jetzt die nächsten Wochen über so ein paar vorzuproduzieren, denn ich bin tatsächlich bis zum Weihnachten quasi nicht im Lande. Oh, wow. Also nur immer so ein paar Tage zwischendurch. Und da würde ich halt gerne ein bisschen was vorproduziert haben, damit es dann auch irgendwann jetzt auf die Straße kommt. Ja, also es ist angelegt, also es fehlt eigentlich nur ein Upload, so mehr oder weniger.
Sehr cool. Ja, ja, der Too-Good-Faktor, der ist ja natürlich schon total mit drin, wenn du sagst, du versuchst irgendwie deine Urlaubserfahrungen und deinen Blick auf die Welt außerhalb unserer sehr privilegierten Blase hier für dich zu nutzen, quasi als Erkenntnisgewinn, okay, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wenn, keine Ahnung, der Bäcker heute kein Chia Vollkornbrötchen mehr in der Auslage hat. Ja,
oder mal für 10 Minuten kein 4G zur Verfügung steht, sondern man einfach ganz kurz einen Edge hat oder das Telefongespräch reißt ab. Weißt du? Wo andere ihre Handykarten aufladen für 2 Minuten telefonieren.
Ja.
So. Ja. Und wir hier mit Allnet Flat, die wirklich teuer sind in Deutschland, gar keine Frage, rummosern, weil da mal ganz kurz was nicht funktioniert. So, das ist einfach Quatsch. So, aber gleichzeitig eben auch so diese klassischen Reisetipps, ne? Also macht es Sinn, Payback-Punkte zu sammeln, um irgendwelche Flugmeilen davon zu generieren? Oder was weiß ich, wie mietet man den Mietwagen sinnvoll? Ja? Also so Dinge auch. Also es ist schon relativ breit aufgestellt.
Sehr cool. Das klingt sehr spannend. Und wenn ich das so bei dir richtig beobachtet habe, korrigiere mich gerne, aber ich glaube, das kommt ganz gut hin, dann bist du ja auch relativ oft, relativ schnell, relativ nah an den Menschen im bereisten Land so dran. Ne? Das ist ja auch eine extrem interessante Erfahrung, denn ich glaube, viele Menschen fahren in den Urlaub, ohne diesen Schritt zu gehen, auf die eigentliche Bevölkerung außerhalb des reinen Tourismusbedienungsmodus so intensiv zuzugehen. Ne? Also das stelle ich mir auch thematisch sehr interessant vor, einfach mal so zu hören, wie das ist. So, wenn du nach, keine Ahnung, Tusheti kommst und da die eigentlichen Einheimischen kennenlernst, und das ja wahrscheinlich auf einer relativ intensiven Ebene, ja, das ist wahrscheinlich was auch bei weitem nicht jedem Reisenden so geht.
Ja, ich glaube, da kann man auch gar keinen Vorwurf machen. Ne? Also,
nein.
Ich kann mal so eine Reiseerfahrung hier erzählen. Ich war mal in Kalaratjada oder wie die meisten sagen würden, Kalaratata.
Stop it. Du hast eine Fotoreise nach Kalaratata gemacht?
Nein.
Ich höre wieder zu, ich war schon völlig geschockt. Okay, ich bin auch wieder aus hier.
Mein Sohn, ich glaube Dominik war 5 oder sowas, glaube ich. Also es ist sehr lange her. Und ich habe einfach in der gesamten Woche kein Wort Spanisch gehört. Und dann ist natürlich auch schwer, mit spanischer Bevölkerung in Kontakt zu kommen. Ist ganz generell schwierig geworden auf Mallorca, weil man natürlich in der Bubble Tourist Urlaub macht. Und dann ja auch noch die Engländer in ihrem Ort in Magaluf und die Deutschen in Pagera und so weiter und so weiter. Es ist ja auch alles sehr getrennt und in so Kohorten quasi abgesperrt, könnte man fast sagen. Da glaube ich, kann man niemanden Vorwurf machen und würde ich auch niemals. Aber ich glaube schon, dass natürlich Reisen auch was damit zu tun hat, das Land vor Ort so zu erleben, wie das Land ist. Also zumindest macht es für mich einen Großteil des Reisens aus. Und wenn ich dann mit Reisegruppen nach Hongkong komme, und die mir sagen, dass sie morgen Abend gerne im Vapiano Abendessen wollen würden, dann habe ich die Frage, warum sind wir nach Hongkong geflogen? Ja. Also, weil wenn ich nach Hongkong fliege, dann würde ich gerne irgendwo in einem, im besten Fall in einem kantonesischen Großküchenrestaurant essen. Da gibt es nicht mehr viele von, so 2, 3 in ganz Hongkong. Das ist schon schwierig geworden, da auch noch einen zu finden. Aber auf alle Fälle irgendwie zumindest mal asiatisch essen. Also ich könnte mich vielleicht noch am ersten Tag auf einen Thai einigen und sagen, wir müssen ein bisschen reinkommen. Aber irgendwann finde ich es einfach gut, sich auf das Reisen einzulassen. Und mir ist schon klar, dass wir Deutschen schon da auch speziell so ein bisschen sind. Und da nehme ich mich gar nicht aus. Aber wenn ich ständig in Italien höre, warum gibt's hier heute Morgen kein Schwarzbrot? Das weiß eigentlich jeder, der schon mal gereist ist, dass es das nur in Zentraleuropa gibt. Also in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und danach wird's ganz, ganz eng. Und wenn ich zum Beispiel, weil das Wort Tusheti ein paar Mal gefallen ist, wenn wir nach Tusheti fahren für 8 Tage in den Hochkaukasus, wo es wirklich nur Fladenbrot gibt, und zwar Fladenbrot, was nicht frisch gebacken ist, sondern es wird halt aus dem Tal hochgebracht und entsprechend jeder, der Fladenbrot oder so georgisches Brot, das so ähnlich wie Fladenbrot kennt, der weiß, es besteht halt aus Mehl, bisschen Hefe und Wasser. Das wird irgendwann zäh. Ja gut, dann nehme ich einfach 3 Packen eingeschweißtes Eiweißbrot mit und packe das aus, so, und dann freuen sich immer alle, dass ich ein bisschen was anderes dabei habe. Und da schreibe ich denen auch schon vor, wenn du Schwarzbrot möchtest, dann nimm es damit hin. So, aber die Wahrheit ist auch, jetzt 3 Tage mal zähes Fladenbrot essen zum Frühstück und zum Abendessen als vielleicht irgendwie so Sättigungsbeilage oder sowas. Das gehört halt im Prinzip dazu, weil die Menschen dort leben da halt so. So, es gibt halt einfach kein Bäcker mehr da oben. Und ich finde, man muss da eine gesunde Mischung finden. Also ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ne? Also man sollte sich schon auch ein bisschen darauf einlassen, aber wenn ich einen Strandurlaub gebucht habe, dann erwarte ich natürlich auch nicht unbedingt, dass ich bei der einheimischen Bevölkerung irgendwo im Hinterland zum Kaffee eingeladen werde. Wie soll das gehen, wenn ich einen Strandurlaub gebucht habe? So, und Strandurlaube haben ihre Berechtigung. Ich bin froh, dass ich das nicht besonders gerne mache, so, weil es sind mir viel zu viele Menschen drumherum. Aber ich kann total verstehen, wenn ihr einen Strandurlaub macht, dann meine ich nicht euch beide mit, sondern die Hörer, und Hörerin, ja klar, macht Strandurlaub. Wenn euch das gefällt, ist doch richtig geil, dass wir nicht alle dasselbe machen. Das ist ja das Gute daran, dass wir unterschiedliche Geschmäcker haben.
Total. Und das schließt sich ja auch nicht unbedingt aus. Also da habe ich
korrekt.
Da habe ich direkt ein schönes Gegenbeispiel aus der eigenen Erfahrung. Meine Schwiegermutter fährt seit, ich glaube, 40, 45 Urlauben immer in das gleiche Hotel, beziehungsweise es sind eigentlich 3 Hotels nebeneinander, die dem gleichen Inhaber gehören, in der Türkei, direkt zwischen Manavgat und Side unten an der Küste. Und meine Frau, meine 2 Mädels und ich waren jetzt auch schon 6 Mal, glaube ich, mit da. Das ist natürlich erstmal von der Grundanlage so ein All-Inclusive-Urlaub, der Pool ist dahinter, man legt sich jeden Morgen nach dem Frühstück an den Pool oder läuft eben zu Fuß die 15 bis 20 Minuten, je nachdem, in welchem der Hotels man jetzt gerade ist, zum hoteleigenen Strand runter. Das kann, und alle sprechen perfekt Deutsch oder weitestgehend gut Deutsch oder Englisch und so weiter. Und wenn man nicht möchte, dann bleibt man halt sehr stark in seinem, ich bin ein Deutscher hier und werde wie ein Deutscher behandelt und alles ist so, also es sieht zwar ein bisschen anders aus und es ist ein bisschen wärmer und es gibt einen schönen Strand, aber das ist es. Aber wenn man mal versucht, da rauszukommen, geht es halt total gut. Ich habe vor anderthalb Jahren angefangen, so einen Bubble-Türkisch-Kurs zu machen. Und wenn man da mal anfängt, mit den Mitarbeitern, die mal auf Türkisch anzusprechen, sich selber auch auf dieses sprachliche Glatteis begibt, auf dem die permanent ja eigentlich unterwegs sind, weil sie immer eine Fremdsprache sprechen mit den Touristen, hat man ganz schnell auf einmal so einen Mix aus Deutsch, Türkisch, Englisch, irgendwie, dass man sich über total interessante Sachen unterhält. Oder auf dem Markt in Manavgat, was ja eigentlich auch so ein totales Tourismus, die Tourismusfalle, wie man ja so schön sagt, was eigentlich ein blödes Wording ist, aber so das absolute, der erste Laden heißt schon Döner macht schöner und so weiter. Also so wirklich die absolute Ausschlachtung des Tourismus, wenn man so will. Aber selbst wenn man da mal anfängt, einen Verkäufer zu fragen, hör mal, wie ist denn das? Und hier die Mandarinen, die hier vorne an den Bäumen hängen, sind die eigentlich essbar? Und dann kriegt man erzählt, nee, aber erst übernächsten Monat kommen die richtig geilen Mandarinen, aber die holen wir auch aus Syrien, die wachsen gar nicht bei uns und so weiter. Es ist total spannend, wie schnell man doch in das Leben von den Menschen eindringen kann, wenn man es nur mal versucht und wie schnell man irgendwie da einen Kontakt über dieses, was willst du jetzt noch trinken und darf ich abräumen, darüber kommt man schnell hinaus, wenn man es dann drauf anlegt und dann lässt sich auch so ein Pauschalurlaub mit Pool und europäisch ausgerichtetem Hotel sehr schnell mit so einem, ich lerne trotzdem was über die Kultur und das Land und die Menschen da verbinden.
Total. Das finde ich total schön. Total. Total. Also ich bin jahrelang mit den Reisegruppen auf Mallorca in dasselbe Hotel gefahren und kannte da natürlich auch die Bediensteten entsprechend. Und ich glaube, das ist immer dasselbe. Es ist ein Unterschied, ob du so einen lustigen, flachsigen Spruch auf Lager hast beim Reinkommen, also und dabei fünf Bier bestellst, oder ob du eine offene Frage stellst und die was erzählen können.
Ja,
weil die meisten Menschen wollen ja von ihrem Leben was erzählen. Das ist jetzt, klingt jetzt verrückt, also bei uns jetzt nicht so, weil wir Podcast machen. Ihr merkt das, dass wir was erzählen wollen. So. Aber die meisten anderen Menschen wollen das auch. Die haben halt nur keinen Sprachrohr wie einen Podcast, sondern die sind halt dankbar, wenn jemand sich für sie ernsthaft interessiert. Und ich finde immer so 5 Minuten wirklich ungespielte und echte Aufmerksamkeit, die sollte man immer und jedem zukommen lassen, wenn er das Bedürfnis danach hat. So, also der andere. Und da hast du recht. Und deswegen bin ich oft Türöffner, natürlich auch für Reisegruppen, die mit mir reisen. Manchmal brauchen wir den muttersprachlichen Guide vor Ort dazu, klar. So. Aber ich bin ganz oft in irgendwelche Türen rein mit Reisegruppen und habe erst danach den Guide gerufen, weil ich möchte ja nicht durch den Guide da rein. So, sondern ich möchte ja im Zweifel ernsthaftes und offenes Interesse zeigen, und die haben dann oft natürlich auch Interesse an einem, weil die sich fragen, warum ist der hier? Ja, gerade wenn man an Stellen ist, wo wenig Tourismus ist, und das ist jetzt nicht unbedingt Tusheti, aber ich sag mal in Kirgisistan und auch in Usbekistan und sowas gibt es ja durchaus Stellen, die abseits der üblichen Touristen-Hotspots sind, wo ich dann einfach sage, jetzt soll das Auto mal anhalten, wir wollen mal aussteigen. Ja? Und in diesem Jahr war es einmal in Usbekistan so, da hat der halbe Markt auf so einer Dorfstraße hat Fotos von uns gemacht, eigentlich ja umgekehrt. Also ich mache Selfies mit Menschen, die irgendwo auf dem Markt arbeiten oder fotografiere da und so weiter. Die haben live gestreamt zu Instagram, zu TikTok, weil wir waren wahrscheinlich die ersten Touristen in diesem Jahr, vielleicht in den letzten paar Jahren, keine Ahnung.
Krass.
Der Guide hat noch gesagt, ihr könnt hier nicht aussteigen. Ich habe gesagt, aber genau hier möchte ich aussteigen. Es sieht hier so aus, dass ich weiß, dass ich aussteigen möchte. So, und klar, wenn du dann die Sprachbarriere hast und dann wirklich nicht weiterkommst, dann hilft natürlich jemand, der Muttersprachler ist und dann übersetzen kann. Das ist ja vollkommen klar. Aber du hast vollkommen recht, ich versuche schon mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu kommen, um einfach mehr darüber zu erfahren, was sind eigentlich deren Probleme. Und das, was im Moment ständig behauptet wird, höre ich permanent in der deutschen Presse und von Politikern, dass das Ausland uns auslacht. Das kann ich nicht feststellen. Es mag im nahen europäischen Ausland so sein, dass man ein bisschen den Respekt vor deutscher Organisiertheit und vielleicht auch deutscher Qualität verloren hat. Aber weltweit gilt das überhaupt nicht, ist so mein Eindruck. Die sind meistens sehr beeindruckt, dass man aus Deutschland kommt. Und dann erzählen die einen, dass sie gerade den Deutschkurs machen, weil sie Krankenschwester oder Altenpflegerin oder was auch immer in Deutschland werden sollen. Und dann ist natürlich cool, denen auch zu erzählen, dass hier auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Ja, weil die haben natürlich eine ganz, ganz romantisierte Vorstellung davon, wie das ist. Und wahrscheinlich ist es auch viel, viel besser, als wenn man an einem usbekischen Krankenhaus Krankenschwester ist, sowohl finanziell als auch von allen anderen Bedingungen, tippe ich mal, ohne dass ich eins gesehen habe, aber das vermute ich jetzt einfach mal.
Ich bin sicher. Das
ist nämlich das ärmste Land Zentralasiens. Aber nichtsdestotrotz sind die dann halt auch sehr offen und hören sich das halt auch gerne an, wenn man erzählt, dass es hier auch Probleme gibt. Wir haben halt andere Probleme als die. Ne? So, und da finde ich einfach so einen Austausch unfassbar wertvoll. Und wenn man dann so ins Gespräch kommt und die dann im Zweifel noch zu sich nach Hause einen Kaffee einladen oder sowas, dann ist das eben meine Art des Reisens. Ja? Ich mag das halt einfach, mit Menschen in einem verbalen Austausch zu sein.
Mega. Ich glaube, ein großer Teil davon ist auch, und ich weiß gar nicht, haben wir darüber schon mal gesprochen? Ich nehme das wahr und genieße das. Aber ob wir da schon mal darüber gesprochen haben, weiß ich nicht. Nee. Einer der großen Punkte, die ich bei dir sehe, ist gar nicht, das stimmt nicht, ist neben dem, dass du dich gut auskennst, örtlich und wo kann man hingehen und wo kann man gute Fotos machen und so, dass du wirklich sehr, sehr offen auf die Menschen zugehst. Das finde ich immer wieder richtig gut, weil wir hören hier jetzt zusammen, besonders im Freundeskreis, aber auch, da bist du ja auch, Frank, im Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis, da sogar relativ geballt, dass Menschen, die so eine gewisse Grundsensibilität mitbringen, eine große Scheu haben davor, fremde Menschen zu fotografieren, vielleicht sogar sie anzusprechen, um ein Porträt zu bitten und all diese Dinge. Und du bist da ja der totale Türöffner. Und es geht jetzt nicht darum, dass ich mit dir reise. Ich habe die Ehre im November und freue mich darauf wie ein kleiner Junge. Aber da geht es ja nicht darum, dass ich sage, Frank, kannst du dir mal fragen für mich? Sondern du lebst da ja, so würde ich zumindest aus meiner Beobachtung vermuten, etwas vor, wo man wirklich was mitnehmen kann, was den Umgang mit Menschen angeht. Weil die Extremsituation, Menschen im Urlaub anzusprechen, das ist für mich eine Extremsituation, der habe ich mich wenig hingegeben, im Gespräch schon für ein Foto nicht. Also ich habe große Sorge dafür, sie für ein Foto anzusprechen. Da bin ich im November sehr gespannt drauf, ehrlich gesagt. Das ist ein großer Punkt, wo ich mir bei den Mitreisenden genauso vorstellen kann, dass das alle sehr interessiert. Wir fahren, Klammer auf für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir fahren im November nach Venedig mit einer Reisegruppe, die besteht aus Mitgliedern des Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreises und Frank. Und diese Skills, die Menschen anzusprechen, da bin ich sehr gespannt, ob du da oder was du da mitgibst, weil ich sehe ja in den Reisen, die man bei dir ganz gut auch verfolgen kann auf Social Media, auch wenn man alleine deine Fotos anschaut, du gehst da wirklich hin und quatscht jeden an. Und ich habe das Rezept noch nicht gefunden, obwohl ich in der Rettung zum Beispiel, ich bin ja 10 Jahre Rettungsdienst gefahren, die Rückseite Hauptbahnhof war für 1,5 Jahre meine Hood, so in Düsseldorf. Und da hatte ich gar keinen Schmerz, den Menschen ohne Wohnung, den Menschen, dem ich vielleicht aus der Überdosis geholt habe, medikamentös, im Auto dann wirklich anzusprechen mit ein bisschen Charme und Nettigkeit und Sensibilität. Was machst denn du hier? Und die meisten sind froh, so ein Gespräch führen zu können. Da habe ich gar keine Angst vor, bis heute nicht. Ja. Also wir können über den Bahnhof gehen und wir können uns die Leute schnappen, die dort ein anderes Leben führen als wir. Und ich kann sie wirklich offen fragen und ich bis jetzt auch immer so, ohne dass einer beleidigt war oder traurig war oder so. Wenn ich ein Foto von irgendeinem Menschen machen soll, falle ich tot um vor Angst. Und da bin ich gespannt, wie du das regelst im November. Und das ist aber auch ein großer Teil, glaube ich, deiner Reisen. Ich will gar nicht sagen deiner Fotoreisen, sondern deiner Reisen, dass du den Menschen viel mitgibst im Umgang miteinander. So.
Also ja, da gibt es eine Sache, die dazu geführt hat, also zumindest maßgeblich, da noch dich dann dran zu sein. Nee, die Q2 hat dazu geführt. Du musst halt einfach sehr nah ran. Also mit den 28 mm kannst du halt einfach kein Porträt machen, muss man ganz klar sagen. Außer derjenige steht genau in der Mitte und du bist sehr nah dran. Ansonsten ist es halt sehr, sehr schwierig, diese Brennweite sinnvoll für ein Porträt einzusetzen. Das muss man ehrlicherweise sagen. So, ich merke, dass es nicht an der Kamera hängt. Ja, das habe ich nämlich eine Zeit lang gedacht, so zu Beginn, als die Kamera bei mir einzog, als Helmut damals gestorben ist und ich die Kamera bekommen habe. Ich dachte, es hängt an der Kamera. Nein, ich kann das mit der Olympus von 24 mm, also 12 mm Makrosatz genauso. Ja, das hängt nicht da dran. Das dachte ich nämlich eine Zeit lang, aber das hat schon dazu geführt. So, und in der Tat, ich kann wirklich, ich sag mal so, ich fahre in diesem Herbst, nur damit ihr so ein Gefühl bekommt, ich fahre jetzt in die Toskana eine Woche, dann eine Woche nach Rom, dann eine Woche in die Abruzzen, dann 2 Wochen einmal mit dir und dem Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis und danach nochmal eine Woche nach Venedig. So, es kommen noch ein paar Italien-Aufenthalte dieses Jahr und ich war schon ein paar Mal in Italien dieses Jahr und ich kann kein Wort Italienisch. Ich finde die Sprache sehr schön, ich kann so ein bisschen vor mich hin labern, so das Übliche, ja, also so ein paar sinnlose italienische Wörter ineinander heften, so dass das so ein bisschen Smalltalk-mäßig klingt, aber ich kann einen Satz, Portrait fare una foto, das bedeutet, darf ich ein Foto machen? Den benutze ich halt überall, wo es geht. Ja? So. Und das Schöne doch daran ist, Nein hast du schon. Wenn du dich fragst, ist das Nein schon gesetzt? So. Und bei vielen Menschen brauchen wir ja nicht mal fragen. Bei vielen Menschen deutest du nur auf die Kamera oder gehst mit der Kamera auf denjenigen zu, der sieht ja schon, dass du ein Foto machen kannst. Und dann kannst du auch im Zweifel mit Händen und Füßen sagen, möchte jetzt hier von dir ein Foto machen. Dann wundern die sich meistens, wie ich dann rankomme. Das muss man auch dazu sagen. Mir selber ist es fast ein bisschen unangenehm. Wisst ihr, schüchterner norddeutscher Junge und so. Also auf einen halben Meter an jemanden ranzugehen für ein Porträt ist schon wirklich unangenehm. Aber ich habe ja noch die Kamera dazwischen. Ich sehe es ja nur durch die Kamera. Das ist für mich nicht ganz so schlimm, glaube ich, wie für denjenigen. Die meisten sind dann sehr erstaunt. Dadurch kommen auch diese Gesichtsausdrücke zustande. Ja? Sagen, wie nah will denn mir auf die Nase fotografieren? Der Junge jetzt hier. Wenn die ja gar nicht verstehen, ja, dass jetzt ein Porträt, was sehr close ist. So, aber da bin ich halt einfach relativ ungehemmt. Und das ist etwas, das werde ich dir und auch den anderen Kollegen versuchen, auch im November zu vermitteln. Wir sind halt leider geprägt von Negativerlebnissen. Wenn einmal jemand sagt, nein, ich möchte das nicht, dann denken wir, alle anderen möchten das auch nicht. Und die Wahrheit ist ja umgekehrt. Es ist so, dass man auf Menschen trifft, die das nicht möchten. Wenn du aber, ich sag mal, 500 Erfolgserlebnisse gesammelt hast von Menschen, die sich richtig gefreut haben, davon bist du mit, sagen wir mal, vielleicht 50 oder 10% ins Gespräch gekommen und hast dann vielleicht noch mal der Hälfte davon, also 2,5%, ein Foto hinterher geschickt und hast gesagt, pass mal auf, wir tauschen hier kurz den WhatsApp-QR-Code aus oder was weiß ich, oder Insta oder sowas und ich schicke dir das Bild. Dann sind so viele positive Erfolgserlebnisse, dass da ruhig 3 hintereinander kommen können, die sagen, möchte ich nicht. Gut, dann nicht. Dann nehme ich den nächsten, ist kein Problem. Auf dieser Straße kommt jemand anderes auf mich zu, der interessant ist, der mich interessiert, der sich vielleicht dafür interessiert, was ich tue. Und wir ins Gespräch kommen, fotografiert den nächsten. Ja? Also ich glaube, dass wir sind einfach geprägt durch Deutschland, wo es deutlich schwieriger in aller Regel ist. Ist aber nicht so, dass ich es hier nicht tue. Ich sage auch ganz offen, ich mache woanders nichts, was ich nicht auch in Hamburg am Hauptbahnhof machen würde, ja, weil ich es einfach asozial finde. Warum sollte man einen Italiener oder viel schlimmer noch jemand aus Mittelasien, dessen Sprache man überhaupt nicht spricht und der auch in der Regel kein Englisch spricht, anders behandeln als jemanden am Hamburger Hauptbahnhof? Genau, das ist richtig asozial, wenn man das tut. Das sind dieselben Menschen auf demselben Planeten. Ja? Die Ablehnung ist hier größer. Das ist ohne jeden Zweifel so.
Ja, ich hatte jetzt gerade dieses Bild im Kopf oder diese Tatsache im Kopf, dass wir, wenn wir ein negatives Erlebnis erleben, 10, 15 Mal was Schönes erleben müssen, um wieder auf einem Null-Level in der Emotion zu sein. Erst das 11. oder 16. Mal hilft uns dann wieder ins Positive rein. Das ist ja im Prinzip sehr, sehr ähnlich. Da habe ich so tatsächlich auch noch gar nicht drüber nachgedacht, dass wir natürlich auch, wir sind ja auch oft in dieser, wenn wir in dieser Street-Fotografie-Bubble unterwegs sind, ich höre immer wieder Leute, die umso mehr sie auf einen Fotowalk gehen, umso mehr sie Podcasts und YouTube und alles über Street-Fotografie machen, die alleine, wenn sie unterwegs sind, immer schüchterner werden. Und dann, wenn ich dann frage, warum ist denn das so? Dann kam jetzt schon dreimal die Antwort, ja, es sind ja nur noch Streetfotografen unterwegs. Aber wenn wir es genau nehmen, ist ja so, dass aus unserer Sicht die Babel sehr, sehr groß ist. Wenn wir die aber mal kurz ausstreuen wie so ein Salzstreuer, dann haben wir ja immer noch die Situation, nimm dir mal eine Pizza, das ist dann Deutschland, und dann nimmst du Oregano. Und dann kippt da mal so Oregano drauf, dass die Margherita gut schmeckt. Dann hast du viel mehr als das Verhältnis, das wir kennen. Wenn du dann in Deutschland reinzoomst, dann siehst du, dass alle 4 Kilometer gerade alle 15 Kilometer gerade ein Streetfotograf steht, der versucht, ein Foto zu machen. Und dadurch, weil wir ja alle nicht den ganzen Tag in der Stadt sitzen und darauf warten, dass ein Fotograf kommt, sondern wir gehen ja auch unsere Wege, werden die Begegnungen so selten, dass du nach wie vor, klar gibt's Hotspots, aber im Großen und Ganzen relativ alleine bist. Und das ist ja immer so diese Blasenvorstellung irgendwie. Und dass wir dann denken, mein Gott, Reisefotografie, jetzt bin ich hier der millionste Tourist, der fragt, das ist ja meistens gar nicht so.
Naja, und ich glaube, das ist eben aber insgesamt, Fotografie ist in Deutschland ein etwas schwieriges Thema, also besonders von, ich sag mal, älteren Menschen, da zähle ich mich jetzt mal dazu mit Ü50, ihr seid ja beide noch junge Hüpfer.
Danke.
Ja, so, wir kennen natürlich sehr viele schlechte Fotos von uns. Ja? Also das muss man fairerweise sagen, weil unsere Eltern halt einfach schlecht fotografiert haben. Und das kreide ich denen gar nicht an. Also erstens gab es natürlich die Lernkurve war gar nicht so steil wie heute, oder lange nicht so steil wie heute. Heute kann man sich ja sehr schnell helfen lassen, egal ob man das von jemandem persönlich machen lässt oder ob es über Formate ist, Videoformate oder was auch immer. Und dann war die Technik natürlich auch ganz anders als heute. Also alle, die heute jammern, dass Autofokus nicht funktioniert und so weiter, ist ja alles Quatsch. Ich meine, die haben manuell fokussiert. Da gibt es natürlich viele Fotos, da bist du nicht richtig drauf scharf. Es ist von oben nach unten runter fotografiert, von einer Eiche rustikal Schrankwand und einer hässlichen Auslegeware in Bauen und so weiter und so weiter. Da gibt es halt viele, viele Unfälle, die passiert sind. Und das zieht sich ja so im Prinzip durch das Leben. Ja? Dann später haben einen Freunde fotografiert oder auf Partys, wo man gerade gar nicht so gut aussieht und so. Und das haben ja sehr viele Menschen in diesem Land im Kopf. Und jetzt kommt jemand, der rückt dir, den kennst du nicht, der läuft auf der Straße rum, der rückt dir mit der Kamera relativ auf die Pelle. Ja, also kein Angsthasen-Street-Fotograf mit einem 100-400, sondern jemand mit, sagen wir mal, 50 oder 35 oder 28 oder was auch immer, kleinbildäquivalenten Bildwinkel, also relativ weitwinklig. Dann denkst du, es macht jetzt jemand anders ein scheiß Foto von mir. Das willst du natürlich nicht. Der kann gar nichts dafür, er macht vielleicht ein Spitzenfoto von dir. Aber du selber weißt, dass es sehr viele schlechte Fotos von dir gibt. Und wir alle sind ja, oder viele in unserem Land und auch von der jungen Bevölkerung sind ja eher eitel und wollen schöne Fotos von sich. Aber trotzdem sind wir geprägt von nicht so guten Fotos. Also zumindest alles, was so, ich sag mal, Ü40, Ü50 ist. So, und das sorgt auch für eine Abwehrreaktion. So, und da deswegen haben halt viele in Deutschland sehr viel negative Erfahrungen damit gemacht. Mit, das dürfen sie nicht, DSGVO, ich will das nicht. Hören Sie auf, mich zu fotografieren und alles das, was da so passiert. Und die Wahrheit ist, wenn man oft genug fragt, dann findet man jemanden, der das richtig gut findet, dass man von ihm ein Foto macht.
Das ist so, und ich glaube, es ist auch eine Frage des Auftretens. Ne? Also wenn ich mich mit 85, 135 oder was auch immer mit dem Meter irgendwo hinstelle und auf die Entfernung, sorry, ich weiß, dass ich jetzt einer Person die Art und Weise zu fotografieren in die Kritik hole, ja. Wenn ich mich mit einer sehr langen Brennweite hinstelle und aus der Sicherheit heraus irgendwie jemanden fotografiere, ist das meiner Meinung nach auch relativ fraglich. Ich bin immer dafür, sehr offen zu sein. In dem Punkt bin ich auch kein Fan. Und da ist es aber auch kein Wunder, weil auch ich muss sagen, wenn mich jemand aus der Ecke fotografiert mit dem Tele, denke ich, Alter, was mit dir? So, warum? Und wenn mich jemand fragt, bitteschön, ja. Und das ist eben das Ding. Oder wenn ich in der Streetfotografie ein Foto gemacht habe und ich lächle denjenigen oder diejenige nachher an, mache einen Daumen nach oben und guck mal, wie er oder sie so reagiert. Manchmal lächeln sie einfach zurück und winken und gehen weiter. Das ist das Ideal. Manchmal bleiben sie stehen und nicken kurz im Kopf. Also wie nicken, wie heißt das, wenn man nicht nickt, sondern wenn man
Kopfschütteln,
sie schütteln. Ja. Sie schütteln mit dem Kopf und dann gehst du halt hin und sagst, hey, moin, ich habe gerade ein Foto gemacht, war eine coole Situation, sorry, darf ich mal zeigen, darf ich das so behalten und zeigen, ist das okay? Ja, ja, alles gut. Jetzt muss ich mir dafür keine Unterschriften holen und so, da habe ich einfach Gottvertrauen genug, das wird schon gehen. Ja. Ne? Weil im schlimmsten Falle, das müssen wir mal kurz auflösen vielleicht, jetzt rutschen wir ein ganz anderes Thema, was passiert, jemand kann, wenn ich jetzt nicht das Geld, wenn ich jetzt nicht versuche, das Bild zu verkaufen, dann kann mir jemand, gerne auch mit Anwalt, sagen, nimm das Foto von Social Media runter. Aber an der Stelle entstehen noch keine großen Anzeigen und sonst irgendwas. Ja, also da wird auch sehr viel Panik gemacht. Und ich finde diese Art und Weise, damit umzugehen, mit den Leuten Spaß zu machen und so, finde ich super positiv. Es gab ja mal Street-Fotografen, das ist vorbei, das ist die alte Riege. Die haben gesagt, die haben wirklich Empfehlungen gemacht, welche Laufschuhe am besten für die Street-Fotografie sind, damit du schnell genug abhauen kannst. Und ich habe es erst für einen Witz gehalten, das war nicht mal mehr ein Witz. Und das ist natürlich schwierig, aber wenn wir es ein bisschen anders tun, können wir auch schon was dafür tun, auch schon zu Hause nicht so frustriert und nicht so verängstigt zu sein, finde ich.
Ich wollte gleich noch auch eine Frage unbedingt an Michael stellen, aber ich muss da noch zwei, drei Sachen vielleicht zu ergänzen sagen.
Sehr gerne.
Also ich glaube schon, es gibt zwei Möglichkeiten auf der Straße, reden oder rennen. So. Ich persönlich habe mich ganz klar entschieden. Ich möchte, dass die Menschen merken, dass ich sie fotografiere. Also ich verurteile niemanden, der mit einem 70-200 auf der Straße fotografiert. Das müsst ihr selber wissen. Ich persönlich finde das nur nicht besonders fair. Ich sage es mal so. Ja? Ich möchte niemanden verurteilen, aber ich finde es nicht besonders fair, weil in der Regel hat der Fotografierte keine Chance zu merken, dass er gerade fotografiert wird. Bei mir merkt das auf jeden Fall. Ich mache einen breiten Schatten und ich bin auf einen halben Meter dran. Also einen Meter auf jeden Fall. Ja? So. Und natürlich möchte ich auch mal unbeobachtet fotografieren. Das heißt, ich halte die Kamera auch nicht immer direkt vor meiner Nase, sondern halte sie so in der Hand oder vor der Brust oder tu nur so, als würde ich da drauf rumschärfen oder irgendwas, um erstmal unbeobachtet ein Foto zu machen. Aber ich möchte schon, dass derjenige, der fotografiert oder diejenige merkt, dass ich jetzt ein Foto mache und im Zweifel mache ich die Menschen sogar darauf aufmerksam, dass ich da ein Foto gemacht habe. So, das ist vielleicht das eine. Ich kann aber auch die verstehen, die sagen, Mensch, ich möchte mit keinem, mit dem ich auf der Straße fotografiere, Kontakt haben. Dann fotografiert ihr anders als ich. Und das ist auch in Ordnung. Durch Fensterscheiben, durch, ja. Geht halt an ein Auto, was an der Ampel parkt, kurz bevor die Ampel auf grün steht, haltet die Kamera an die Fensterscheibe, macht ein Foto rein. Normalerweise steigen die Menschen nicht aus und laufen euch hinterher, weil da wird die Ampel gleich grün. So, dann hupen die viele von hinten. So, also ihr könnt natürlich anders fotografieren als ich. Und ich kenne auch Fotografen. Ich sag mal, ich habe früher sehr viel Kontakt mit Thomas Leuthardt gehabt. Der hat ja nur so fotografiert. Der wollte auf der Straße auf gar keinen Fall jemanden kennenlernen.
Kann also sein, dass ich ihn gerade meinte.
Der hat sich umgedreht und ist gegangen. So. Mhm. Und das ist für mich auch in Ordnung. Das kann man auch so machen. Ich selber habe halt über dieses Fotografieren auf der Straße unfassbar gute Menschen kennengelernt mit unfassbar geilen Geschichten. Und die haben mein Leben bereichert. So, und das kann beim Reisen, ja nicht nur beim Reisen, ich bin gesagt, gilt auch für Deutschland, aber gerade beim Reisen, weil die Menschen natürlich andere Geschichten zu erzählen haben, als die klassischen Geschichten, die oft Deutsche zu erzählen haben, weil wir sind ja schon im selben Kulturkreis und kennen auch die meisten, zumindest von uns, glaube ich, auch von denen, die hier zuhören, ein breites Spektrum an Menschen, die auch in unterschiedlichen Lebensmodellen in Deutschland leben. Aber in anderen Ländern leben Menschen halt ganz, ganz anders oft als man selber. Und die haben dann halt auch ganz andere Geschichten zu erzählen. Und das hat mich daran immer begeistert. Ja, also ich nehme quasi die Kamera nur als Türöffner, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und nicht des Fotofilms. Dass das Foto dabei abfällt, alles tutti. Finde ich schön. Ja? Aber eigentlich möchte ich mit denen ins Gespräch kommen. So, und da gibt es, ist das ja, Reden oder Rennen. Ich habe mich halt einfach für Reden entschieden und habe da einfach gute Sachen erfahren. Über die Zeit.
Total spannend. Jetzt sind wir von der Reise, von dem Reisepodcast, ja, über die, der übrigens ein Reisepodcast ist und kein Reisefotografie-Podcast. Ne? Da wird, der Frank kann nicht ganz ohne Fotografie, wahrscheinlich rutscht da mal was mit rein oder so. Aber es ist ein bisschen wie bei Leben tut gut, Frank, oder? Wenn ich korrigiere mich, aber mein Gefühl war jetzt, wir gehen mal aufs Kernthema Reisen.
Auf jeden Fall.
Genau,
jeden Fall.
Wie ich aufs Kernthema Leben gegangen bin und mir genau, dann. Genau. Ne, so, okay.
Also das wird, da hast du recht, natürlich mal vorkommen, dass ich irgendwas damit mit der Kamera verbinde, weil sie eben da eine Rolle bei der Geschichte gespielt hat. Aber die Wahrheit ist auch, ich habe mir vorhin schon mal erzählt, keine Ahnung, wenn ich eine Folge machen sollte über, was ist die beste Reisekreditkarte oder welche drei Reisekreditkarten sollte man dabei haben, wenn man da und da hinfährt, dann hat das mit Fotografieren ja nichts zu tun. So, also insofern.
Genau. Genau, so jetzt sind wir von Reisepodcast über Fotoreisen und ganz viel Persönlichkeitsentwicklung in die Streetfotografie gerutscht. Was wir noch nicht hatten, ist die Musik, Michael.
Ja, in der Tat.
Ja, was soll ich jetzt zur Musik erzählen? Also was auf jeden Fall, ja, wie kommen wir jetzt dahin?
Ich weiß, dass der Freund zufällig eine Frage hat, deswegen habe ich das gesagt.
Ach so. Ja. Ach so, deine Frage zieht darauf ab. Das ist gut, das hilft
so, beim Einstieg. Guck mal, so rum haben wir uns vorbereitet, nur du wirst
es. Das ist wirklich
unfassbar. Der Fall gesagt, das ist ja richtig, das ist so ein bisschen doof, der kann gar keine Fragen vorbereiten. Wie gesagt, na gut, dem fällt wahrscheinlich spontan was ein. Ich habe mich tatsächlich gefragt, Michael, weil wir kennen ja alle diesen fast religiösen Kampf der Kamerasysteme. Mhm. Ja, also ich glaube, es gibt halt den klassischen Nikon-Anhänger, so wie es den klassischen Kleinbildfotografen gibt. Also manche würden sagen Vollformat und andere, die sagen, nee, Mensch, ein kleinerer Sensor ist besser, weil ich das und das tue damit und so weiter und so weiter. Und das driftet oft so ein bisschen in die Religiosität ab, habe ich so ein bisschen Eindruck. Also es wird ja, so unfassbar verbissen gesehen. So wie leider im Moment vieles in diesem Land. Aber bei der Fotomarke ist es schon seit 25 Jahren so. Also seit ich digital fotografiere, seit 25 Jahren geht es eigentlich immer nur um die Marke. Es geht eigentlich gar nicht darum, ob jemand ein Foto macht, sondern darum, mit welcher Marke und welchem Objektiv von welcher Marke man fotografiert. Ist das beim Musikmachen auch so? Also spielt die Marke des Instruments und der Musiker eine Geige? Oder? Also was das Wort ist? Oder etwas?
Boah, das ist eine gute Frage. Das ist komplex. Das ist vielleicht nicht ganz so einfach auf die Marke zu beziehen. Es gibt auf jeden Fall diesen bei Gitarristen und Bassisten mit Sicherheit auch so dieses Ding, okay, bin ich eher der Fender-Spieler oder bin ich eher der Gibson-Spieler? So, das gibt so ein bisschen. Was ich stark beobachte, ist so ein bisschen, dass es auch so Glaubensrichtungen gibt, was so konservative Technik allgemein und moderne Technik allgemein anbelangt. Also, dass es Tonstudios gibt, die sich dagegen wehren, digitale Effekte zu benutzen, ne? Zum Beispiel, die irgendwie ein 1, 2, 3, 9, 11er Porsche vom Wert her allein im Regieraum an Kompressoren, Equalizern, Vorverstärkern und so weiter stehen haben. Da war ich vorletzte Woche. Ja. Genau, vorletzte Woche Mittwoch noch in Belgien in einem Studio. Super geiles Studio. Da steht dann halt auch noch ein Wurlitzer aus den 60ern und ein Fender Rhodes aus den 70ern, also so E-Pianos, analoge rum und so weiter. Also er ist ein absoluter Analog-Freak. Sebastian heißt der Leiter der Number 9 Studios. Mhm. Und er ist die absolute Analog-Rakete zum Beispiel. Die Mikrofone kosten teilweise fünfstellig und so weiter. Das ist so ein richtiger, sammelt alte, hochwertige Technik und verwendet die und es klingt auch wirklich sensationell. Und dann auf der anderen Seite ein DJ, der schon mehrere Welthits produziert hat, der auch für meine Kölsch-Band schon Titel gemastert hat. Und ja. bei ihm läuft das so, er hat ein Laufband zu Hause. Auf dem Laufband liegt das MacBook und er hat Kopfhörer auf. Und das ist sein komplettes Equipment. Und damit produziert er auf Welthit-Niveau EDM-Tricks. Also ja. Das gibt's halt auch total. Und beide würden wahrscheinlich mit Kopfschütteln vor dem anderen stehen und sich fragen, wie kannst du so arbeiten? Also ich glaube, dass das zum Beispiel so ein Ding ist, wo im Musikbusiness so grenzreligiöse Auslebungen stattfinden. Auf jeden Fall, ja. Also das gibt's schon auch, ja. Doch.
Och, aber das ist ja das ist vielleicht jetzt auch die, ich sag mal, die Verbindung zur Fotografie. Würde ich den Unterschied, also wir nehmen an, ich habe das auf meinem iPhone, ich streame das, ja? Also ich habe jetzt nicht hier einen Plattenspieler hingestellt mit analogen Verstärker, Röhrenverstärker und so einem Blödsinn, sondern ich habe das auf meinem iPhone und habe aber, was weiß ich, wirklich gute Kopfhörer auch, sagen wir mal, keine Ahnung, hier AirPods Max oder irgend sowas, also einen ordentlichen Kopfhörer, der vielleicht auch ganz guten Ton da rausbringt. Höre ich den Unterschied, worauf das produziert ist? Nein.
Ich würde ehrlich gesagt sagen, nee, ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie bei der Fotografie analog, wenn du Bock auf dein Equipment hast, gehst du halt anders damit um, als wenn es nur ein Mittel zum Zweck ist. Und ich glaube, das ist genau auch da die Analogie. Ne? Ob ich jetzt am Ende ein 14.000 Euro Mikrofon genommen habe und da reingesungen habe oder hier von mir aus in unser 400 Euro SM7B reinsinge, solange es zur Stimme passt, ne? Das ist natürlich auch nochmal so ein bisschen das Ding, es muss halt wie das Objektiv zum Motiv irgendwie zu deiner Idee von Perspektive und Freistellung und so weiter passen sollte. So muss natürlich das Mikro auch zur Stimme passen. Ne? Da wird auch schon Wert drauf gelegt, dass man bei einer Aufnahme irgendwie meistens zumindest versucht, ein Mikro zu finden, das der Stimmcharakteristik hilft, statt irgendwie Frequenzen zu verstärken, die eher als störend bei der Stimme empfunden werden würden oder so. Ja. Ne, aber solange das passt, würde ich fast behaupten, nee, das wird schwer zu hören. Und selbst, ob ich jetzt ein E-Piano spiele mit einem guten Sample drauf oder das Original-E-Piano aus den 70ern, ich glaube, dass man das in der finalen Produktion nicht mehr getrennt bekommt. Vielleicht noch in einem Solostück, wo nur dieses Instrument zu hören ist und man ganz spezifische Fehler des alten Instruments irgendwie, dass man, also es gibt schon mal irgendwie so alte E-Pianos, da drückst du eine Taste runter und der Ton kommt zweimal hintereinander, statt nur einmal raus. Und das ist aber nur bei einer Taste so. Wenn man, und selbst das wird mitgesampelt teilweise. Also ich glaube, das ist mehr Inspirationsding als tatsächlich ergebnisorientiert.
Und spielt eine Musik, ist eine Geige, wie viel Geld ich für das Instrument ausgegeben habe? Also sagen wir mal so eine Gitarre. Ja, keine Ahnung, ich habe wirklich überhaupt keinen blassen Schimmer. Aber gibt es einen Unterschied zwischen 2.000 Euro und 10.000 Euro?
Nein. Boah, das ist jetzt, da müsstest du jetzt nochmal einen Gitarristen im Detail fragen. Ich spiele
eher Bassist und Keyboard, aber Instrument. Also du sollst nicht am Instrument hängen, aber du weißt ja, wie es ist, ne? Also es gibt ja viele in der Fotografie, ich meine, die kennst du ja auch, die jetzt behaupten würden, also ein richtiges Foto macht man eigentlich nur mit der Leica. Gibt ja auch den Leica-Look, weiß doch jeder. Ne? Ja, und andere, die sagen, Entschuldigung, ich habe ja meine Ricoh GR, ja, und mache damit sensationelle Fotos. Und sind ja doch sehr unterschiedliche Preisklassen und auch sehr unterschiedliche Kamerakonzepte.
Total. Ja, jetzt ist das bei einem Instrument, sagen wir mal so, jetzt eine Gitarre zum Beispiel oder also alle akustischen Instrumente bestehen ja aus, oder alle Instrumente, die aus Holz zumindest bestehen, ja aus einem Rohstoff, der nicht wiederholgenau gefertigt ist. Ne? Also ich würde jetzt behaupten, dass wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10 Sony Alpha 1 nebeneinander stellst und auf das gleiche Bild ausrichtest, dass du jetzt nicht den Unterschied zwischen den einzelnen einzelnen Bodies siehst, so. Bei einer Gitarre kann das schon sein, das ist eher individuell, aber da steht es, glaube ich, nicht in einem linearen Zusammenhang auf jeden Fall. Was ist, ist, dass je mehr Geld du bezahlst, desto geringer wird in den meisten Fällen hoffentlich die Produktstreuung. Also bei einem 100-Euro-Instrument kann es passieren, dass du eins bekommst, das quasi nicht spielbar ist. Also wo wirklich so massive Fehler drin sind und dann hast du, keine Ahnung, von 1000 Instrumenten 5, die unbrauchbar sind, 80, die, naja, geht so, okay sind, dann nochmal 10, die ganz gut sind und 5, die sensationell sind. Und dieses Verhältnis verschiebt sich, glaube ich, mit der Preisklasse vor allen Dingen. Aber du kannst auch für 99 Euro eine E-Gitarre erwischen. Da, okay, in dem Bereich ist es wahrscheinlich dann eine von 10.000 oder so, die aber alle anderen Gitarren, die in dem gleichen Musikladen stehen, für vierstellig entspannt an die Wand spielt, von Sound, Bespielbarkeit und so weiter. Okay. Also ich glaube, das steht nicht in einem linearen Verhältnis so richtig.
Okay.
Aber das ist schwer auf dir, das ist so ein bisschen schwierig auf Kameraequipment zu
Schon verstanden. Ich habe mich halt nur gefragt, ob das so ein fotospezifisches Problem in Anführungszeichen ist. Da habe ich aber überlegt, ich habe es halt schon vorstellen gesagt, ich meine, bei Autos gibt es das ja auch, ne? Also so, ich sag mal, es ist vielleicht nicht ganz so, wie es früher gewesen ist, aber ich sag mal so Opel und VW und so. Da habe ich gedacht, ist das eigentlich vielleicht in jedem Bereich irgendwie so, dass es Anhänger von den einen und den anderen gibt und die sich gegenseitig am liebsten die Köpfe einhauen würden, was ja auch völliger Unsinn ist. Ja? Also Es ist ja so ähnlich so wie von den beiden, die Musik machen, mastern und den beiden Studios, die du erzählst, also MacBook oder analoges, uraltes und sehr teures genau. Equipment, die können wahrscheinlich nur den Job tauschen. Der eine, der an dem Laptop heute arbeitet, kann wahrscheinlich bei dem anderen keinen vernünftigen Ton rausbringen und umgekehrt vielleicht dasselbe.
Ja.
So. Genau. Aber es gibt halt einfach keinen Grund, sich deswegen, ja, wie soll ich sagen, gegenseitig runterzuräten oder so.
Genau.
Also, und so zu tun, als wäre der andere nichts wert. Der macht halt einfach nur was anderes.
Ja, genau. Und wahrscheinlich gibt es auf beiden Ebenen, sowohl in der Musik als auch in der Fotografie, trotzdem ist ein Problem oder die Situation auf jeden Fall, dass ja. Einige denken, ich komme nicht weiter, weil mein Equipment nicht ausreicht. Das gibt's, glaube ich, auf beiden Ebenen, ne? Dass die einen denken, ja, hey, ich habe hier nur eine APS-C-Kamera, ich kann nicht besser werden, wenn ich kein Vollformat-Body habe. Und das Gleiche bei Saxophonisten, die irgendwie ein Jupiter-Saxophon für ein paar hundert Euro spielen, sagen, wenn ich kein Selma Mark 6 für 15.000 Euro habe, kann das ja nicht besser werden. Das muss daran liegen. Ja. Das ist, glaube ich, auf beiden Ebenen sehr verbreitet und schwer zu durchbrechen. Das Marketing tut ja sein Möglichstes, genau diese Begehrlichkeiten zu wecken. Ne? Falk, heb den Finger, das kannst du nicht sehen. Ich muss ihn mal kurz dazwischen lassen, er wird schon ganz nervös.
Finde ich so mega spannend, das Thema. Ne? Ich glaube, dass ihr recht habt, dass ein Foto oder ein Song nicht unbedingt technisch besser wird, anzuschauen oder anzuhören ist, wenn das Instrument dann dieses oder jenes ist, weil das Instrument so viel besser kann, dass das derjenige oder diejenige hört. Da bin ich bei euch. Ich bin nicht bei euch, wenn man das komplett cancelt, wie es in der Fotoszene häufig gemacht wird. Also es gibt die total ausleben, sich das zu kaufen, wovon sie glauben, dass es sie besser macht. Und es gibt die es total wegcanceln und sagen, nein, der Fotograf macht das Foto und nichts anderes. Und da ist ja dieses Thema Leica jetzt ziemlich auf meinem Radar, obwohl ich ja nicht über eine Q2 oder ähnliches oder sogar eine M verfüge, sondern nur über diese neue Kompaktknipse, die Dedux 8. Und dennoch, ich habe noch nie so viel Traffic auf meinen Kanälen gehabt, wie zu diesem Thema Leica reinkommt. Da bin ich fast schon ein bisschen beleidigt. Und ich merke schon eins, selbst mit meiner Dedux, ja, ich schiele auch schon zur Kuh. Ich habe überhaupt gar keine Möglichkeit, mir eine Kuh zu kaufen. Aber ich schiele da trotzdem immer mal wieder hin. Was ich merke, was ich mit der M240 gemerkt habe und was ich auch mit anderen Kamera-Objektiv-Kombinationen gemerkt habe, das, wonach ich mich gerade sehne, macht vielleicht technisch nicht das bessere, vielleicht sogar das schlechtere Foto. Es inspiriert mich aber dazu, bessere Fotos zu machen oder spürbarere Fotos zu machen oder zumindest mehr Freude an der Sache zu haben. Das heißt, jetzt mit der Dedux zum Beispiel, ich habe ein paar Bilder, wo ich denke, wie hat denn das die kleine Kamera gemacht? Also ich habe in Husum eine Taube fotografiert, eine Möwe. Möwe, weißt du, also es ist ja auch so voll das Motiv, ne? Möwe im Urlaub fotografieren, das ist ja einfach das leichteste Motiv, was man bekommen kann. Aber zu dem Bild an sich dachte ich, was eine kleine Kackkamera, warum ist denn das mit dem kleinen Sensor so unscharf dahin und so, ich mich auf allen Ebenen gewundert. Und dann habe ich Fotos mit ISO 100, wo eigentlich alle super sein müsste, die sehen aus wie ISO 1600. Also die ist nicht, ich glaube nicht, dass sie die geilste Kamera der Welt ist, aber die inspiriert mich. Und deswegen bin ich immer ganz vorsichtig, wenn die Menschen sagen, wenn ihr gerade gesagt habt, nee, wenn die jetzt das so und so Mikrofon kaufen oder dieses oder jenes, dann wird es nicht besser. Ich glaube schon, dass das was mit unserem Mindset macht. Und das ist ja der eigentlich wichtige Punkt für fast alles, was wir tun. Dieses SM7B als Mikrofon, was der Michael gerade hier anspricht. Und eines davon ist übrigens, wir waren ja bei Transparenz, ne? Eines davon ist ein Geschenk eines Hörers. Ja, also damit ich jetzt mal hier Leute einladen kann. Vielen lieben Dank nochmal an der Stelle. Ich darf den Namen nicht sagen. Das ist eine sehr sensible Sache, was den Namen angeht in dem Punkt. Aber da schenkt einem jemand so ein Mikrofon. Das ist ja Wahnsinn. Und das hat eine emotionale Verbindung. Aber das Mikrofon an sich, bevor das passiert ist, hatte ich mir ja dann eins davon gegönnt und nicht jetzt ein zweites, hat mich schon so weit inspiriert, dass ich ein bisschen mehr Freude daran habe, euch was ins Mikrofon zu sprechen. Weil das Ding hat halt eine Geschichte. Könnt ihr googeln, muss jetzt nicht irgendwie hier völlig ausbreiten, aber es hat eine sehr, sehr vielleicht auch inzwischen Marketing ausgewalzte Geschichte, aber ich springe an auf diese Geschichte und das ist bei Leica-Kameras ähnlich, das ist bei dem Umgang von Leica mit der Welt ähnlich. Und es ist aber auch so, was die Inspiration angeht, wenn ich meine meine alte EOS R aus dem Schrank hole und da dieses etwas eigenartig anmutende, riesige Mitacon mit Blende 095 draufkurbele und manuell fokussiere, gar keine so richtige Schärfe habe, nirgendwo ein Bild und so, und ich trotzdem völlig inspiriert anfange, Geschichten zu erzählen, die ich mit einem 50mm 1.4 im Leben nicht erzählt hätte. Einfach, weil mich das anmacht, wenn ich es anfasse.
Das ist vollkommen klar. Aber wir haben das ja auch, also das wollten wir auch, glaube ich, beide gar nicht.
Überhaupt nicht. Ne?
Weil wir haben ja eben direkt zu Anfang davon gesprochen, dass derjenige, der mit dem MacBook arbeitet, davon eben inspiriert ist und derjenige, der 500.000 Euro an Analogkompressoren in seinem Studio stehen hat und es liebt, wenn es klack, 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 klack macht, wenn er seine Gain-Schalter dreht und so,
genau,
der davon genauso inspiriert ist. Ich glaube, man muss das halt trennen zwischen, macht das Gerät mich besser oder inspiriert mich das Gerät dazu, mich zu verbessern?
Das meinte ich ja gerade.
Und da,
ja,
genau,
diese Unterscheidung deswegen, aber das ist super wichtig, dass ja, man die,
gut, dass
man
das nochmal so
den Hörerinnen und Hörern hinlegt, weil ich glaube, dass da ganz groß Schwarz-Weiß-Denken besteht und ich glaube, dass wenn wir uns prüfen, ob dieses Gerät, was wir irgendwie sexy finden, aber weil in unserer Bubble es eher nicht so beliebt ist, dass wir uns eines solchen Gerätes bedienen, wir vielleicht sagen, der Baujahr ist gar nicht. So, oder ob wir überlegen, würde es mich inspirieren, wenn ich ein Neumann-Mikrofon für 5.500 Euro kriege, eins für 5.5 Jahre, ne? Wenn ich jetzt ein Neumann-Mikrofon nutze oder eine Leica-Kamera oder so. Das ist diese Frage, finde ich ganz wichtig, die immer auf beiden Ebenen kurz zu besprechen, so.
Ja, ich glaube, Michael hat recht, das war überhaupt nicht unser Ansinn, aber jetzt kommt trotzdem noch was dazu. Das ist ja meistens nicht der Grund, weshalb Menschen neue Technik kaufen. Sondern der Grund ist ja meistens, dass sie glauben, dass das Ganze qualitativ besser wird. Ja, dass es einen Side-Effekt hat, dass man dann vielleicht das auch lieber in die Hand nimmt, sich auch selber freut, dass man jetzt nochmal 4.000, 5.000, 20.000 Euro ausgegeben hat und so weiter. Das sind alles Seiteneffekte. Die meisten kaufen das Zeug aber ja, weil sie sagen, ich bin jetzt auf einem Level, jetzt muss eine neue Kamera her, weil dann werden meine Fotos wahrscheinlich besser.
Und deswegen müssen wir darüber ganz viel sprechen, weil damit sie lernen, dass das alleine nicht hilft,
genau,
sondern dass sie sich inspirieren lassen müssen. Es ist das, was sie bei anderen sehen, die besser werden durch den Kauf dieser Kamera, liegt genau daran, dass sie sich haben inspirieren lassen. Und viele von denen, die wir besprechen, sind Menschen, die in einer Lebensstressphase, die viel im Job und weiß der Teufel wo zu tun haben, die dann den Fotografie aus Ausgleich nutzen oder manchmal sogar als Ausgleich versuchen hineinzupressen. Die pressen dann mitunter auch 5.500 Euro vom Konto, um eine gebrauchte M zu kaufen oder so. Und denen mit ganz viel Liebe, nicht als Klugscheißer hinzulegen, hey, dein Foto wird nicht geiler werden, wenn du so viel presst, um irgendwie Fotografie machen zu können. Du brauchst Inspiration. Und die kriegst du vielleicht mit Hilfe der Kamera, aber nicht alleine. Da muss dein Kopf ein bisschen mitspielen. Und dann wird das plötzlich wertvoll. Das wissen doch viele nicht.
Die sollten nicht falsch verstellen, die Gesellschaft muss angekurbelt werden. Also zumindest, wenn wir uns darauf committen, dass wir weiter so leben wollen, wie wir im Moment die letzten Jahrzehnte gelebt haben, dann müssen neue Sachen gekauft werden. Das ist ja gar keine Frage. Natürlich muss das Geld in den Umlauf kommen irgendwie. Das finde ich auch alles okay. Ich würde mich halt im Zweifel, und deswegen habe ich Michael nach den Instrumenten gefragt, fragen vom Ergebnis her. Ja? Also sieht irgendjemand, ich das zeige, es dem Foto an, dass ich jetzt 4.000 Euro investiert habe. Hm. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ja, das kann natürlich sein, dass ich das Foto ansehe, weil der Mensch jetzt plötzlich ganz andere Fotos macht, weil er eben sehr viel lieber damit fotografiert oder auch sehr viel intimer oder weiß der Geist. Das kann alles sein. Dummerweise ist so in meiner Erfahrung bei etwa der Hälfte der Menschen das nicht der Fall, sondern die machen dieselben Fotos, nur jetzt mit besserem Autofokus, mehr Auflösung und so weiter und so weiter. Und die brauchen halt so ein bisschen so einen Augenöffner, dass wahrscheinlich das Foto jetzt nicht, ihre Fotografie nicht besser geworden ist, aber die brauchen halt Inspiration, wie ihre Fotografie besser werden kann.
Und genau da sprichst du ja einen Punkt an, den ich damit meinte. Ungefähr die Hälfte der Menschen lebt auch nicht über Inspiration das Leben. Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten ans Leben und an all die Dinge, die uns begegnen, heranzugehen. Und manche sind dabei, und da ist keine Wertung drin, ne? Manchmal brauche ich auch alle, die anders sind als ich, ne? Manche sind da sehr nüchtern, manchmal sind da sehr warm, manche sind sehr sensibel, andere sind gar nicht sensibel, die nächsten lassen sich hoch inspirieren, die anderen halten Inspiration für sowas Ähnliches wie Yoga und halten es für überflüssig. da sind ja einfach auch die verschiedenen Arten von Menschen, die wir uns betrachten müssen. Und wenn du sagst, ungefähr die Hälfte lässt sich davon überhaupt nichts, dann ist das genau dieses Missverständnis. Wenn ich in meinen Spiegel blicke und merke, naja, sonst im Leben ist mir das eigentlich egal, was jetzt hier so steht und so. Und wenn ich immer nur, jetzt kommt wieder dieses Ding, was ich irgendwie vor ein paar Jahren mal angefangen habe, wo die ganze Welt jetzt irgendwie mitkommt immer. Wenn ich nur ergebnisorientiert da durchlaufe und will die Pixel so liegen haben, dass es so und so aussieht und so, dann ist die Frage, ob ich mit Inspiration überhaupt was erreichen kann. Und damit stimmt das ja, was du sagst. Ungefähr die Hälfte kriegt es halt nicht hin. Die andere Hälfte lässt sich aber inspirieren. Also unterschiedlich intensiv, aber schon.
Ja, ich glaube, wir sind da nicht weit auseinander. Also ich glaube, wir meinen am Ende so ein bisschen dasselbe. Ich hatte halt so die Idee, rausfinden zu wollen, ob das in der Musik so ähnlich ist wie in der Fotografie.
Naja, ich meine, es ist ja auch eigentlich logisch, ne? Wenn ich mal jetzt, also egal was es ist, seien es Waschmaschinen, wenn ich als Firma die Waschmaschinen herstellt, Waschmaschinen verkaufen will, muss ich ja aus irgendeinem Grund erklären können, warum die besser ist als die von meinen Mitbewerbern. Ne, oder ich muss sie halt am billigsten verkaufen.
Und es ist nicht für alle wirklich nur Marketing. Es gibt die, ich habe ja bei Euronics gearbeitet, es gibt den Miele-Mechaniker oder den Verkäufer oder den Promoter der Firma Miele, der dafür lebt, der nichts geiler findet, als so einen Schlauch aufzuschneiden und zu zeigen, wie wenig Kalk da drin ist und herauszufinden, in wie viel Kalkschichten jetzt durch welches Waschmittel. Das ist ja genau das gleiche Ding. Klar. Das ist gar nicht so, ja, das stimmt.
Ne? Und ja. Aber am Ende steht im Prospekt nicht, guck mal hier, guck mal in den Schlauch rein, guck mal, wie wenig Kalkschichten, findest du das nicht inspirierend?
So, ne? Ja, ja,
da steht
ja,
nicht so drin, sondern ja, steht, ja, meine Waschmaschine ist die beste, die macht, keine Ahnung, die wäscht, braucht weniger Waschmittel, braucht weniger Wasser, ja, hält ja, ja, länger und so weiter. Ja. Es sind immer diese Qualitätsfakten, die am Ende im Datenblatt stehen.
Das stimmt,
Fuji macht das vielleicht noch ganz cool und sagt so, hier, guck mal, wie schön meine Kamera aussieht, so im Nebensatz. Alle anderen Kamerahersteller machen das nicht, kennen noch nie geschrieben, guck mal, wie schön die 5D Mark II ist. Ist die nicht wunderschön? Das steht nirgendwo. Da steht nur,
ich habe mir mega
auch nicht. Nein, aber das ist ja halt genau das Ding. Da steht nur, mein Autofokus misst 300 mal mehr pro Sekunde durch. Ich habe so und so viele Stufen mehr Dynamikumfang, so und so viel mehr Auflösung und weiß der Geier was.
Ja,
aber genau darauf zielt das Marketing ab. Wie soll ich als Konsument, der das nicht hinterfragt, glauben, dass ich eine Kamera kaufe, die nicht dafür gemacht ist, bessere Bilder zu machen, wenn überall steht, ich mache es besser als alle anderen? Also,
guter Hinweis, auf jeden Fall.
Das ist ja auch, das ganze Marketing zielt ja nur darauf ab. Keiner sagt, guck mal, wie inspirierend ich bin, steht nirgendwo drunter.
Das Problem ist aber auch, dass wir dem, glaube ich, in der Masse der Bevölkerung noch gar nicht die richtige Intensität irgendwie zumessen. Also, dass wir es noch gar nicht ernst genug nehmen, dieses Thema Inspiration. Guck mal, wir haben früher gelacht, wenn meine Mutter irgendwie, mein Vater hat gesagt, hier, unser neuer Audi 90 Quadro Walter Röll Edition, weiß der Teufel, war er stolz drauf, wie Oscar. Und dann, hör mal, Erika, meine Mutter, ne, heißt Erika, was hat der Gustav für ein Auto gekauft? Ihr grünes. So. Das war total normal und wurde belächelt. Und heute stehen wir da. Wenn ich einen grünen Audi sehe, raste ich aus, die neuen, 4.000 Euro Sonderlackierung, weiß der Teufel was. Also das ist ja Farben, die Haptik, die Deluxe, ich habe die Deluxe 8 gerade mal geholt, während ihr gequatscht habt. Die Deluxe 8 ist ja nichts weiter als eine Kompaktkamera, die fast baugleich ist mit der Deluxe 7. Die hat jetzt aber ein ziemlich massives Jäckchen anbekommen, was aussieht wie eine Kuh in klein. Die ist nicht, also ich glaube, die kann gar nicht irgendwie viel, viel besser oder so. Was ist die geil geworden? Was ist da ein Traffic um diese Kamera plötzlich entstanden? Jetzt haben wenige Podcasts drüber gesprochen. Vielleicht lag es auch daran, dass ich da relativ einer der wenigen war. Aber bei YouTube oder auch in der Fotoszene an sich und so gibt es ganz viele Leute, die sich von dieser Kompaktkamera völlig inspirieren lassen, während sie die Deluxe 7, mich eingeschlossen, völlig unsexy fanden. Und dieser Faktor, dass Dinge schön sein dürfen und dadurch auch wertiger sind, auch wenn das Ergebnis nicht besser ist, den haben wir jahrzehntelang in allen Bereichen, gut, nach dem Krieg hatte das auch nicht so viel Relevanz und langsam schwemmen wir ja auch aus dieser Generation aus. Das sind sicherlich auch solche Dinge, ne, dass die Frage ist, was ist wichtig und unwichtig, aber jetzt langsam fangen wir an, solche Dinge wahrzunehmen und uns davon inspirieren zu lassen. Ich kaufe kein Buch, wenn das Cover hässlich ist, egal was da drin steht. Kann ich nicht. So bin ich irgendwie, kann man mich für auslachen, kann ich mich selber darüber ärgern, tue ich nicht, habe ich inzwischen verstanden, dass ich das auch nicht wegbekomme. Ich habe keine Schallplatte gekauft, wo ich das Cover nicht schön finde. Geht nicht.
Ja.
So, und das unterschätzen wir, glaube ich, dass da immer mehr Menschen sich auch von diesen Dingen, diese schönen Dinge im Leben, dieses, wie fasst es sich an, wie sieht es aus, inspirieren lassen. So. Und deswegen hat Canon, du hast recht, Frank, die sieht nicht schön aus, was soll das? Also, die sehen seit den 80er Jahren gleich aus, die Kisten.
Und da gibt es auch einen guten Grund für. Ich ja, bewundere Beständigkeit. Ich bewundere das bei Nikon. Das höre ich nur von den Nikon-Fotografen, dass es eben seit Ewigkeiten im Prinzip die Knöpfe und alles an derselben Stelle sind. Dass das Bedienkonzept stringent ist, egal ob du eine Einsteiger-Nikon kaufst oder das Spitzenmodell. Mhm. Das ist natürlich richtig geil, wenn du dich in dieser Range bewegst und sagst, okay, ich habe hier eine neue Kamera gekauft, die hat zwar vielleicht 12 Knöpfe mehr, aber die, die ich eigentlich brauche, die sind nach wie vor an derselben Stelle. Das Menü sieht gleich aus und so weiter und so weiter. Das ist eigentlich natürlich für den Fotografen, der jetzt, ich sag mal, auf Muscle Memory setzt und geistig beim Fotografieren nicht flexibel sein möchte, um im Menü neue Sachen zu suchen, für den ist das ja ideal. Ja? Ja, das ist ja richtig geil, dass das so ist. Aber es ist halt wenig aufregend.
Das ist gut, dass du diesen Punkt nochmal ansprichst. Da, wenn ich mich über sowas unterhalte, werte ich nichts herab. Ne? Ich habe die EOS R ja auch da und wenn ich sage, die ist hässlich, dann ist das ja auch irgendwie Quatsch, weil ich habe sie angemalt, ich habe das Canon weggemalt, weil ich sie in schwarz so als Stealth-Bomber irgendwie ganz geil finde. Dann habe ich dieses andere Objektiv da drauf und so. Ich mag die ja schon. Ich finde den Ansatz relativ schlecht designmäßig, aber ich mag die trotzdem. Und in der Naturfotografie zum Beispiel kann ich mir fast gar nichts anderes vorstellen. Also mit dem langen Rohr dran finde ich Sony und Canon wieder total legitim, während ich mir vorstelle, mit einem total inspirierenden Menschen Porträts oder was auch immer für Fotos zu machen, kann ich sie mir wenig vorstellen. So, vielleicht mit dem Mietercon, also. Aber so. Also das heißt nicht, dass ich irgendwie lästern möchte über irgendeine Marke, sondern die haben schon alle ihre Daseinsberechtigung. Und Frank, ich habe Micro Four Thirds lange nicht verstanden. Das habe ich selber so ein Ding und bin total erstaunt, wie gut das funktioniert. Ich habe dir ganz oft dumme Sprüche gemacht wegen Micro Four Thirds.
Ja.
Ja, und deswegen, ne? Also man soll da nicht zu laut sein.
In der Naturfotografie gibt es ja eigentlich nichts Besseres als Micro Four Thirds mit einem ordentlichen, langen Olympus Tele. Das weiß ja jeder. Wollte ich nur noch mal ganz kurz gesagt haben. An der Stelle.
Olympus oder OM Systems?
Das hängt ein bisschen davon ab, wann man es gekauft hat.
Ah ja, okay. Ja, okay. Gewonnen. 1-0. Gut. Okay. Ihr Lieben, wir müssen langsam die Kurve kriegen.
Ja, auf jeden Fall.
Schön, dass du da warst, Frank.
Mega cool, ja.
Mega gut.
Freue mich sehr drauf.
Ich habe auch sehr gefreut, mit euch hier so ein bisschen im Austausch zu sein.
Jetzt haben wir natürlich eins gemacht, jetzt haben wir natürlich den Druck erhöht. Ne? Wir haben jetzt den Druck erhöht, dass jetzt alle auf Reisen tut gut warten. Gar kein Stress, macht das in Ruhe. Ich glaube, dass unsere Hörerinnen und Hörer uns ein bisschen kennen und mit halber Kraft voraus, ne? Da sind wir ja auf, die Maschinen stehen nicht, aber sie sind so im Leerlauf gerade. Ja, da sprechen wir nächste Woche nochmal, lieber Frank, und gucken mal, was wir da machen und wie und wann und wo. Aber ich glaube, bin mir ziemlich sicher, dass Reisen tut gut vorher rauskommt. Und,
ja, ich habe das ja, als du kurz nicht da warst, auch Michael schon gesagt. Ich meine, ich habe die erste Folge produziert. Ich bin noch ein bisschen am Intro dran. Ich habe für weitere Folgen Dinge aufgeschrieben.
Aber du warst doch da, okay. Ich hatte den Kopfhörer, Dinge ich habe 2 Meter Kopfhörerkabel, das reicht bis zur Kaffeemaschine.
Ach, guck mal. Ach ja, ist ja jetzt im Esszimmer.
Neben der Küchentür. Klopf mal die Küchentür, Michael. Da.
Ich komme im Sitzen dran, ja.
So, und insofern versuche ich das schon zeitnah auf die Bahn zu bringen und entsprechend Folgen produziert zu haben, sodass, wenn ich jetzt nicht da bin, wirklich ein Großteil des Rest des Jahres, dann es trotzdem losgehen kann. Also ja, ich bin da ganz guter Hoffnung.
Ja, freue ich mich sehr drauf. Schön. Richtig, richtig cool. Und ja, das machen wir irgendwie, wenn wir untereinander irgendwas Gemeinsames voneinander brauchen, Bock haben oder einfach mal eine Story reinhämmern mit einer Frage, dann weiß der Teufel was. Dann immer her damit. Und ihr lieben Leute könnt natürlich immer zu Leben tut gut, Fotografie tut gut, Reisen tut gut. Bei Instagram @podcast hören tut gut. Reinschauen, reinschreiben, Dinge. Der Frank kriegt noch einen Zugang. Müssen wir noch das Passwort noch rüberhauen, damit er das auch genauso bedienen kann, das ganze Ding. Ja, also wir lesen alle alles und schreibt nur keine intimen Dinge an einen von uns. Das wird dann peinlich.
Sehr gut.
Gut, ich mag mich gar nicht verabschieden so richtig, aber müssen wir jetzt, Frank, wir sehen uns ja bald und wir hören uns nächste Woche. Sehen uns auch nächste Woche, aber wir sehen uns in Natura ja auch bald. Euch beiden muss ich jetzt auseinanderreißen. Tut mir leid.
So sieht's aus. Aber muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein.
Nee, richtig. Alles klar.
Macht's gut, ihr zwei.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.